Also was mal Zone d'Aménagement Différé war, also so ein trockener Bürokratiebegriff, wurde Zone de Fondre, zu verteidigender Zone. Also der Name ist entstanden um einen Kampf gegen einen Flughafen im Nordwesten von Nantes. Und der Begriff hat sich also von diesem Territorium befreit und ist so eine Art, ich würde mich versteigen zu sagen, eine neue Art revolutionäres Konzept geworden, welches jetzt nicht mehr daran glaubt, dass man den Staat in einem großen Swing übernehmen kann und dann ist alles toll, sondern dass man gemeinsam innere Diversität, bessere Lebensformen im Klimakollaps erstreiten kann.
Durch diesen Clou, durch diesen Kniff mit der Saat, man stiehlt dem Staat einen verwaltungsrechtlichen Begriff, dreht ihn einmal um 180 Grad rum und macht daraus eine sozusagen Vision, eine antikapitalistische Vision. Dadurch hat man einen Markennamen geschaffen, ja, und der dann eben, und das ist ja genau das, was passiert ist, über diesen lokalen Kontext hinaus sich verbreitet, sich ausstreut. Und das hilft natürlich zukünftigen Bewegungen, dass es nicht als disparat empfunden wird, sondern eben als gemeinsame Bewegung.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um das Konzept der Zone de Fondre, der zu verteidigenden Zone. So werden in Frankreich dauerhafte Besetzungen genannt, die im Widerstand gegen ökozidale Großprojekte entstehen, in denen darüber hinaus aber auch mit postkapitalistischen Beziehungsweisen experimentiert wird. Was diese Besetzung besonders macht und worin ihr Potenzial für die sozial-ökologische Transformation liegt, darüber haben meine Gäste Kilian Jörg und Michael Hirsch ein Buch geschrieben. Durchlöchert den Status Quo, heißt es. Mit Kilian und Michael spreche ich über das politische Projekt der Zone de Fondre, Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland, wenn es um das Momentum von Besetzungen geht, und radikale Demokratie, wie sie in den Saaz gelebt wird, als Antwort auf Faschismusgefahr. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Kilian, Michael, erstmal schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen. Hallo.
Hi. Hallo, schön wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind. Ihr beiden, wir wollen über das französische Konzept der Zone de Fondre, der zu verteidigenden Zone zu Deutsch, sprechen. So werden in Frankreich eine Vielzahl von besetzten Gebieten genannt, in denen Locals und Aktivistis gegen ökologisch zerstörerische Großprojekte zum einen streiten, aber zum anderen auch ein postkapitalistisches und nachhaltiges Leben vorwegnehmen. Mhm. In Frankreich sind die Sadisten oder der Sadismus, ist mittlerweile schon ein Ismus, kein Ding der Nische mehr, sondern in Teilen der Linken, wie ihr sagt, die dominante Strömung. Und mit eurem Buch, da wollt ihr jetzt dieses Projekt und seinen emanzipatorischen Kern auch im deutschsprachigen Raum bekannter machen. Wir wollen das natürlich auch detailliert aufrollen, das hat ja auch eine ganze Geschichte. Aber für den Einstieg mal, Kilian, was ist die Idee allgemein hinter der Zone de Fondre und welche Rolle spielt sie in linker Politik in Frankreich? Mhm.
Ja, so Saat ist ein Schlagwort geworden, was es wirklich mittlerweile zu einem allgemeinen Verständnis gebracht hat. Also es steht im Wörterbuch, steht Saat im Larousse. Es gibt mittlerweile sogar so Mainstream-Filme von Disney Plus, Zone de Fondre. kitschiges Ding, aber trotzdem wird da radikal autonome Linke porträtiert in einem Mainstream-Format, mit dem sich jeder identifizieren kann. Die werden sogar relativ gut dargestellt, so. Also die Bullen kommen ziemlich schlecht darin weg. Das heißt, Saat ist ein konkreter Kampf. Also der Name ist entstanden um einen Kampf gegen einen Flughafen im Nordwesten von Nantes in der Bretagne. Und dieser Kampf ist halt viel größer geworden als dieser konkrete Kampf, sondern der Begriff hat sich also von diesem Territorium befreit und ist so eine Art, ich würde mich versteigen zu sagen, eine neue Art revolutionäres Konzept geworden, welches jetzt nicht mehr daran glaubt, dass man den Staat in einem großen Swing übernehmen kann und dann ist alles toll, sondern eher auch in einem ökologischen und vielleicht auch so Post-Kollaps-Sinn, dass man es schaffen kann, gewisse Territorien so zu mobilisieren, dass ganz diverse Akteurinnen, die sich sonst sehr wenig zu sagen haben, also ich spreche da wirklich von Omas aus dem Nachbardorf bis zu den Punks und Autonomen von überall, aus Frankreich und auch darüber hinaus, dass die zusammenkommen können, um ein Territorium zu verteidigen gegen weitere ökozidale, fossile Großprojekte. Und aber auch ein bisschen aus diesem reinen Dagegen rauszukommen, sondern auch gemeinsam in diese Diversität ein Ja zu entwickeln, wie wir vielleicht in dem Klimakollaps leben, überleben und vielleicht sogar besser leben können. Und dafür steht die Saat. Und ich glaube, da ist gerade diese Diversität wichtig, Und ich glaube, die große Inspiration, die davon entstanden ist, dass es auch wirklich den Ökologiekampf auf ein ganz anderes Register gebracht hat, als er noch im deutschsprachigen Raum ist, wo im deutschsprachigen Raum Ökologie immer noch eher mit, sag ich mal, weißen MittelstandsbürgerInnen assoziiert wird, die jetzt den moralischen Finger heben und dann muss man sich schlecht fühlen, wenn man Auto fährt oder Flugzeug fliegt. Und Ökologie ist doch in Frankreich mittlerweile sehr mit der Saat verbunden, dass man gemeinsam in der Diversität bessere Lebensformen im Klimakollaps erstreiten kann und dass diese Diversität auch wichtig ist und dass diese Diversität nicht nur aus Menschen komponiert ist, wie immer gesagt wird, also die Komposition ist ein wichtiges Wort, sondern dass man auch eben mit anderen Lebewesen, mit Salamandern, mit Sümpfen, mit Wäldern, mit Rehen, mit Wildschweinen gemeinsam eine neue, zumindest irgendwie temporäre Stabilität schaffen kann. Und das ist ein Konzept, was es in Frankreich wirklich geschafft hat, auch so eine Art utopischen Horizont aufzubauen, dass es da so Comics gibt und eben Filme, die Frankreich in der Zukunft zeigen, wo Frankreich teilweise noch so ein späten neoliberaler Überwachungsstaat ist mit Drohnen und allem, aber immer mehr so kleine Zonen raus befreit sind, wo dann das bessere Leben in seiner Diversität entsteht und entwickelt werden kann. Hm. Und das interessiert uns total, weil wir ja schon ein bisschen von Mark Fischers These ausgehen, dass der aktuelle Kapitalismus sich von einer Aura der Alternativlosigkeit nähert. Also Margaret Thatchers berühmtes Diktum von There is no alternative. Und dass es also quasi extrem wichtig ist für ein emanzipatorisches oder revolutionäres Projekt, Alternativen mal sichtbar zu machen, weil eben heutzutage niemand mehr jetzt wirklich Kapitalismus super geil findet, sondern einfach nicht weiß, was sonst. Und wenn Alternativen aufpoppen, sieht man in Frankreich, dass es da wirklich eine große Mobilisierungsdynamik gibt, die sehr, sehr interessant ist. Also wir gehen von sehr konkreten Ereignissen aus und tun aber auch schon sehr bewusst, utopisch, spekulativ, teils auch bewusst naiv eine politische Utopie für die Zeiten des Klimakollaps entwickeln. Mhm.
Ja, danke Kilian für den Einstieg. Wir wollen auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, warum in Frankreich da gerade so viel Dampf auf dem Kessel ist, vielleicht auch im Vergleich zum deutschsprachigen Raum, wo wir ja auch zahlreiche Ökobesetzungen kennen, in der Vergangenheit Lützerath, aber auch aktuell gibt es weitere Besetzungen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Warum das alles in Frankreich irgendwie eine größere Dynamik hat, da wollen wir später noch drüber sprechen. Vielleicht jetzt aber erstmal, Michael, zu dir. Ja. Was ich sehr interessant fand, ihr seht in der Zona de Fondre eine konkrete Utopie, wie Kilian auch schon sagte, mit der, jetzt kommt der Clou, auch klüger über Transformation nachgedacht werden kann, indem nämlich althergebrachte und holzschnittartige Vorstellungen von Transformationen sich am Beispiel der Zona de Fondre so ein bisschen auflösen. Mhm. Also ihr sucht da in eurem Buch so nach einer Verbindung von anarchistischem Aufstand und Reformismus. Und das ist auch eine Suchbewegung, der ihr beide euch aus unterschiedlichen Richtungen eben annähert. Kilian, das wissen wir ja, der anarchistische Bewegungslinke. Und Michael, du eher in der Tradition so eines radikalen Reformismus und progressiven Etatismus. Mhm. Ja, und in der Zona de Fondre, da seht ihr eben ein Politikmodell, in dem sich schon jetzt oder potenziell beides verbinden lässt, Aufstand und Staatsreform. Also Michael, vielleicht kannst du das mal für den Einstieg ein bisschen deutlich machen. Was ist aus deiner Sicht eben das Besondere an der Zona de Fondre und wie verbindet sich da vielleicht das Beste aus beiden Welten, Anarchismus und radikaler Reformismus?
Ja. Genau, also der, wie Kilian eigentlich gerade sagte, der springende Punkt ist ja eigentlich an diesem Modell für mich das konkret Utopische. Also dass man über sozusagen das rein Kämpferische und das dagegen diese ganze Protestkultur hinausgeht. Das ist für mich jetzt als Politiktheoretiker wichtig, weil ich mich von der links-aufklärerisch-neomarxistischen Frankfurter Schule kommend hatte ich immer eine unglaublich große Skepsis gegenüber diesem reinen Aktivismus und diesem reinen Antistaatlichen. Ja, also worin ich sozusagen eine Art Politikfolklore tendenziell gesehen habe. Man verausgabt sich in diesen Besetzungsdingen, in diesem Kampf, in dieser Kampfsache. Also diese, eine Mythologie des Aufstandes. Und bei der Saat hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, naja, da gibt es so eine Art konkret utopische Zukunftsvision. Und die ließe sich, diese Form von anarchistischem Aktivismus ließe sich vielleicht verbinden mit dieser radikal-reformistischen, eher staats, sagen wir mal, nicht völlig staatsfeindlichen Perspektive verbinden, von der ich ursprünglich herkomme. Ja, und bei diesem Objekt Saat haben eben Kilian und ich uns getroffen, wo man das eigentlich dann mal konkret durchspielen kann, wie diese beiden unterschiedlichen Theoriekulturen auch, also die eher anarchistische und die eher radikal-reformistische, sich an einem konkreten Beispiel verbinden lassen. Und das heißt, ich gehe eigentlich aus von einem Theoriemangel dass es quasi zu wenig theoretische Modelle gibt, die so eine Art Brücke schlagen können zwischen verschiedenen Lebenswelten, zwischen verschiedenen Segmenten der Linken. Und dass sie sich eigentlich immer nur aneinander gegenseitig abarbeiten, was halt einfach auf Dauer unglaublich steril ist. Die einen sind halt Marxisten und produzieren wahnsinnig smarte Gesellschaftsanalysen. Die erklären aber eigentlich nur, warum alles so scheiße ist, wie es gerade ist. Ja. Und die anderen sind eben sozusagen eher in diesem leicht romantisch angehauchten anarchistischen Feld unterwegs. Und dann gibt es noch diese eher coole, staatszentrierte, reformistische Lager. Und irgendwie ist das alles so unverbunden. Und das war eigentlich so meine Theorie-Utopie, wo ich jetzt dieses Feld, wir arbeiten ja schon sehr lange zusammen, Kilian und ich, und wo wir einfach jetzt dieses ideale Objekt gefunden haben, wo man das mal durchspielen kann.
Ja, spannend. Auch das würde ich gerne nachher ein bisschen mehr vertiefen in eurem Buch. Das ist sehr spannend. Da spekuliert ihr auch drüber, wie anarchistische, antistaatliche Politiken der Zona de Fondres auch eine Allianz mit progressiven Akteuren in der etablierten Politik eingehen können, um ja einen größeren Wandel zu ermöglichen, und fordert da auch so Dinge wie eine öffentliche Förderung von autonomen Zonen, ja, und care-aktivistischer Arbeit als Heilmittel gegen die Demokratiekrise und die ökologische Krise. Und das klingt angesichts der staatlichen Gewalt und Repression und der Faschisierungstendenzen, die wir erleben, ist das vielleicht jetzt erstmal krass utopisch und naiv, wie Kilian vielleicht auch schon sagte. Aber ist es dennoch, scheint es mir wichtig, ne, zu überlegen, wie soziale Bewegungen auch auf dem Terrain des Staates agieren können. Mhm. Aber was mich noch kurz interessiert hätte, vielleicht auf euch beide persönlich gemünzt, ne, weil ich schon sagte, der eine aus der Richtung Anarchismus kommt, der andere aus der Richtung radikaler Reformismus. Mhm. Was habt ihr da jeweils vom anderen gelernt und wie hat das auch euer Denken verändert im Prozess dieser Zusammenarbeit, ne, aus der ja dieses Buch dann durchlöchert den Status quo geflossen ist? Und was ist vielleicht bei allem Konsens, den ihr da herausgearbeitet habt, noch ein Punkt, wo ihr am Ende nicht übereinkommt? Also vielleicht ist es ja am Ende dann doch wieder die Frage des Staates, ne? Also kann ja nicht nur Einigkeit herrschen.
Also was ich auf jeden Fall, also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Wir waren ja auch eben zusammen auf der Saat und all diese Dinge, also sozusagen Praxiserfahrungen über diesen Ort auf jeden Fall. Dann auf der Ebene von vielleicht Theorie ist dann tatsächlich mehr Wissen über anarchistisch bewegungslinke Zusammenhänge. Und in diesem Zusammenhang, dass ich meine eigene intuitive Gegnerschaft gegen das, was ich jetzt vorhin als Aufstandsromantik, ja, oder diesen Mystizismus, der ja existent ist, aber der eben, wo ich jetzt gelernt habe, der ist eben sozusagen ein notwendiger Teil einer Bewegung, die dann produktiv werden kann, die dann über dieses bloße Dagegen hinaus gelangen kann. Und da habe ich, glaube ich, für mich selber diesen Punkt des Widerstands überwinden können und kann das jetzt einfach in so eine Verflüssigung bringen.
Ja.
Ein Dissens, der sicherlich noch bleibt, ist wahrscheinlich die Staatsfrage, wo ich als progressiver Etatist wahrscheinlich nicht so überzeugt bin, dass das wirklich ein ganz zentraler Punkt ist, diese Überwindung des Staates. Und ich glaube, dass Kilian das anders sieht. Ich glaube, der Punkt steht sozusagen ungelöst im Raum. Aber ich glaube, wie viele andere, den muss man auch nicht auflösen.
Ein Verflüssigen des Staates oder ein Durchlöchern eben, genau, um den Begriff eures, genau, Buchtitels aufzugreifen. Das ist Begriffe, die dir dann vielleicht von deiner Seite aus wichtig sind.
Genau, und fragend gehen wir voran und verflüssigen den Staat. Und dann sehen wir vor der nächsten Warte, ob wir ihn weiter verflüssigen wollen oder nicht. Also das muss man nicht alles jetzt schon beantworten. Uns hat immer schon eine große Freundschaft, gerade auch wegen der Differenzen, glaube ich, verbunden. Und ich glaube, wir sind beide erwachsen und neugierig genug, eben nicht nur Freundinnen zu suchen, die genau deiner Meinung sind, sondern eben auch irgendwie so eine, ich würde das mit Erotik vergleichen, so was, eine erotische Spannung zu spielen. Oh, da kann man was lernen, wo die eigene Position in einer gewissen Denkfaulheit ist, kann ich vielleicht von einer anderen Person was lernen.
Ja.
Und allein schon dieses Gefühl ist echt das Wertvollste. Das kannst du dann auch in Begriffen nennen. Für mich, glaube ich, sind die Begriffe, wo ich von Michael am meisten gelernt habe, Wert und Recht. Also dass gesellschaftlicher Wert einfach etwas ist, was du nicht als Anarchist in einer kleinen Zone komplett unter deine Kontrolle bringen kannst. Weil in einem Geldregime, in einem Regime, wo halt der SUV immer noch gesellschaftlichen Wert symbolisiert, muss man einfach auch über die Produktion von gesellschaftlichen Werten denken. Mhm. Die Saat, finde ich, macht das ganz gut. Da wird auch ein gesellschaftlicher Wert produziert, der weit über den konkreten Ort hinausstrahlt. Und eben auch das Recht, was mir jetzt natürlich als Anarchistin eher fremd ist, zu verwenden. Und ich habe da jetzt noch selber keine Lösung, aber ich finde Recht ultra spannend als Anarchistin, was ein total krasser Widerspruch ist, aber den ich sehr schön finde eigentlich. Zum Dissens, glaube ich, habe ich dieselbe Antwort. Die Frage des Staats, da sind wir uns sicherlich nicht einig. Ich glaube auch die Frage von Wahlrecht, wer darf alle wählen? Ich bin da eigentlich ja wirklich alle, die auch keine Staatsbürgerschaft haben und die verrückt nach Staatslogik sind und Minderjährige und so. Ich glaube, da haben wir diverse Differenzen, aber da wir jeder Meinung sind, das muss in General Assemblies ausverhandelt werden, haben wir halt zwei Stimmen unter ganz vielen dieser General Assembly und da kommen wir schon irgendwann mal zu einem guten Konsens, also kriegen wir hin.
Ja. Dann lasst uns doch jetzt mal ganz konkret zur Zona de Fondre sprechen. Vielleicht könnt ihr dazu mal einen kleinen historischen Abriss geben. Mhm. Es gibt ja heute zahlreiche Projekte, die sich so nennen oder die quasi im Kontext der Zona de Fondre stehen, dieser Idee. Aber angefangen hat es ja, wie Kilian schon sagte, mit einem besetzten Gebiet im Nordwesten Frankreichs, im Gebiet Notre-Dame-de-Londe. In der Nähe von Nantes ist das für alle. Ich muss das auch erst nachschauen, die Frankreich nicht perfekt kennen. Und da ging es um den Widerstand gegen den Neubau eines Flughafens. Ja, da haben sich Locals und Aktivistis zusammengetan, schon in den 2000ern dort ein riesiges Areal besetzt. Ich glaube, das sind so 4000 Fußballfelder oder so.
17 mal 5 Kilometer.
Ja, also wirklich ein Riesenareal. Und 2010 dann hat das Ganze in Frankreich dann national Bekanntheit erlangt, weil die Leute dort, die Besetzer der Zona de Fondre, mehrere Räumungsversuche auch abgewehrt haben. Und später dann gibt der Staat den Flughafenausbau auf. Und dann beginnt wiederum ein neuer konflikthafter Prozess, in dem es darum geht, wie interagiert man da mit dem Staat, und dazu später mehr. Mhm. Genau, aber wichtig ist zu verstehen, diese Zona de Fondre, die besteht noch heute. Und mich hätte jetzt mal interessiert von euch, wie ging das eigentlich los? Und was waren da die entscheidenden Etappen, vielleicht die wichtigsten Weg- und Wendepunkte, die diesen Konflikt zwischen Staat und Sadisten da, da beschreiben?
Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig, also auch wenn es zur Besetzung erst nach einem Klimacamp 2008 kam, ist es meistens bei Kämpfen so, dass die eine viel längere Geschichte haben, die meistens unsichtbar ist. Und das ist meistens die härteste Arbeit, erst mal ein Problem sichtbar zu machen. Und genauso ist das beim Flughafen von Notre-Dame-de-Londe, der tatsächlich seit den 70er Jahren ein Projekt des Staats war. Und tatsächlich hat der Staat mit seinem Bürokratieapparat in den 70er Jahren eine Saat ausgerufen. Und Saat hieß damals noch Zone de Aménagement Différé. Also so eine Sonderverwaltungszone, mit dem der Staat, also so ein Bürokratietool, mit dem der Staat enteignen kann, um große Infrastruktur zu bauen. Enteignen ist ja also auch im linksbürgerlichen Milieu so ein Schreckbegriff irgendwie. Ich finde es dann immer lustig, solche linksbürgerlichen Leute damit zu überraschen, dass der Staat andauernd enteignet, um Autobahnen zu bauen, um Flughäfen zu bauen etc. Und genau das, da ist eben in den 70er Jahren in die Wege geleitet worden in Frankreich. Und da gab es extrem viel Widerstand, der sich erst sammeln musste auf eher so politischen, verwaltungs- und bürokratischen Ebenen, was die ersten 30 Jahre ausgemacht hat. Und es ist immer total wichtig, dass diese ganzen VorkämpferInnen, die komplett vergessen werden, dass man die auch so ein bisschen als die Elders auf eine Art honoriert. So. Hm. Und wie das dann halt so ist mit Regierungswechseln, ist es dann wieder mehr forciert worden oder weniger. Und 2008 kam es eben zu dieser ersten Besetzung nach eines Klimacamps, wo dann im Laufe der Jahre über 500 Leute in dieser Zone blieben, teilweise eingeladen von den letzten BäuerInnen dort, die geblieben sind, die nicht verkauft haben, also sich nicht enteignen haben lassen. Es wurden aber auch Wälder besetzt, Sümpfe besetzt. Es gibt wunderschöne, abenteuerliche Konstruktionen von Baumhäusern bis zu weirden Lehmhütten und allem dazwischen. Und es kam dann zu drei größeren Polizeiräumungsversuchen in diesen 10 Jahren der Besetzung, die alle jeweils die größte Polizeiaktion seit Mai 68 waren. Und Mai 68 war ziemlich heiß in Frankreich. Also es war schon so wirklich das nächste Level von staatlicher Repression. Und es waren halt alle Räumungsversuche kein Erfolg. Also es wurden natürlich teilweise Kollektive geräumt, aber die Saat blieb bestehen. Und ein Clou, der für uns ganz zentral auch im Buch ist, ist, dass die Aktivisten es verstanden haben, sich diesen Saatbegriff anzueignen. Also was mal Zone de Aménagement Différé war, also so ein trockener Bürokratiebegriff, wurde Zone de Fondre, zu verteidigende Zone. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr instruktiv für unser ganzes Projekt, was wir auch von der Saat ausgehend beschreiben, dass es eben nicht nur darum geht, gegen den Staat zu sein, sondern dem Staat auch quasi in so einer feindlichen Übernahme Sachen wegzunehmen und zu sagen, das können wir besser. So ist eine Saat genau, aber ich glaube nicht, dass es einen Flughafen braucht, sondern da können wir was Besseres präfigurieren. Und das Besondere an diesem Ort bei Notre-Dame-de-Lande ist, dass eben, weil er seit den 70er Jahren diesen Sonderstatus hatte, dort nicht die Agroindustrie sich so ausgebreitet hat wie sonst überall in Frankreich. Also Agroindustrie in Frankreich ist wirklich enorm. Das heißt, die Landschaft ist in so einer Art Dornröschenschlaf geblieben und ist wirklich noch wunderschön und so eine kleinteilige Hecken-, Sumpf- und Waldlandschaft, die wunderschön ist, die auch eine ganz hohe Biodiversität noch hatte und sich hat sich dann herausgestellt, auch sehr gut für einen Guerilla-Abwehrkrieg geeignet hat gegen eben diese Polizeiräumungsversuche. Und eben in diesen 10 Jahren, es hat halt 10 Jahre gedauert, ist es gelungen, dass dieser Kampf halt wirklich allgemeine Bekanntheit in Frankreich hatte, weil halt dauernd in den Medien waren und so französische Premierminister haben sich dazu verstiegen, zu sagen, das ist Bürgerkrieg und das ist eine Gefahr für den Staat Frankreich etc., was natürlich eine gute PR-Maschine ist. Und im Laufe dieser 10 Jahre Kampf ist die Mobilisierung einfach immer stärker geworden, bis zu dem Punkt, dass in einer Sumpflandschaft, die wirklich nicht so leicht zu erreichen ist, halt jedes Wochenende 30.000 Leute waren, die einfach diesen Ort verteidigt haben. Es kam dann auch zu so ganz tollen, eher rituellen Gesten, dass bei einer dieser Großdemos kurz vor dem letzten Räumungsversuch aufgerufen wurde, zu diesem Territorium zu fahren mit einem Stock, einem selbstversierten Stock und diesen Stock in den Sumpf dort zu stecken und zu schwören, dass man zurückkommt, ihn zu verteidigen, wenn dieser Ort bedroht ist. Und es war nach dieser Aktion eben über 30.000 Stöcke in diesem Territorium und das sieht auch wirklich toll aus, weil es halt wirklich so nach Rahmenverteidigungskampf aussah und hat auch so eine Bindung. Und diese Stöcke, die teilweise wunderschön verziert sind mit Notre-Dame-de-Lande und Salamandern, der das Totemtier der Zone ist, die haben immer noch so einen Kultstatus in der radikalen Szene in Frankreich. Also man trifft die teilweise noch so in anderen besetzten Zonen jetzt. Und die haben irgendwie so ein Empowering, so eine Magie, die so ein bisschen auch hinaus über das rein strategische Materielle gehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nur so ein Indiz dafür, was für eine Magie und was für eine Faszination von der Saat ausstrahlt, auch weil sie ein Erfolg war. Und ich muss es gleich sagen, wenn ich sie als Erfolg kritisiere, habe ich gleich die Hälfte der französischen Szene gegen mich. Also das muss ich auch klarifizieren. Mhm. Also nach dem zweiten Räumungsversuch hat der Staat das Flughafenprojekt aufgegeben. Und das Kalkül war ein bisschen vom Staat von, okay, dann haben die halt gewonnen und sie gehen zurück und zahlen wieder Miete und machen Lohnarbeit und machen halt alles, was gute kapitalistische Subjekte halt so tun. Und das Kalkül ist halt nicht aufgegangen. Also die Leute haben sich das seit 10 Jahren verwurzelt, haben im Kommen Landwirtschaft betrieben, haben, ja, es ist eine der wichtigsten, würde ich sagen, Basen für politischen Widerstand, nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa. Also die Zapatisten sind auch hingekommen, diverse andere Formationen. Mhm. Und die sind einfach geblieben, haben gesagt, hey, wir haben hier schon das bessere Leben. Gerade in Zeiten des Klimakollaps ist es total wichtig, auch solche Zonen im Experimentieren oder zu wissen, so ist es schon, sondern einfach weiter zu experimentieren, so könnte das Leben klappen. Hatte auch relativ viel intellektuellen Support von so Größen wie Philippe Descolard oder Virginie Despont oder solchen Leuten, die gesagt haben, ja, voll, das ist ein Experimentierlabor.
David Graeber,
no. Bruno Latour, Isabel Stengers, Donna Haraway, deren Camille-Stories übrigens von der Saat kommen, weil dort alle Aktivisten sich den Decknamen Camille gegeben haben, so als Nerd-Input. Genau, jedenfalls nach dem zweiten Räumungsversuch ist es eben das staatliche Kalkül, dass die Leute dann abhauen, nicht gelungen, sondern die Leute haben gesagt, wir bleiben hier, wir leben hier schon besser. Und dann gab es einen dritten Räumungsversuch, der noch mal gewaltvoller war.
Weil das konnte der Staat nicht zulassen, ne? Also, dass Leute da irgendwie ein anderes Leben vorleben, so, ne?
Genau, das.
Ich glaube, 400.000 Euro habe ich bei euch gelesen.
Pro Tag.
Ne? Dann dieser letzte Räumungsversuch mit militärischer Belagerung pro Tag, ja.
Mit Granaten, die wirklich Arme abspringen können. Also so Tränengasgranaten, die aber so explodieren, dass es wirklich so, wenn es schlecht geht, so eine Hand wegfallen kann und Panzern, die teilweise dann im Sumpf gesteckt sind. Also wirklich krass. Also auch krass auf einer Ebene, die im deutschsprachigen Raum noch so nicht bekannt ist von Polizeirepression. Das muss man echt nochmal sagen. In Frankreich ist das krasser. Und wird auch immer krasser gerade. Mhm. Genau. Und nur kurz zurück zu diesem Erfolg-Ding zu kommen. Da diese letzte Räumung so gewaltvoll wurde, wurde besonders im Osten der Zone, die nach eigener Definition eher radikale war, also da gab es eine Zone non motorisée, also eine nicht motorisierte Zone, wo man auch versucht hat, ohne Strom und fossile Brennstoffe zu leben. Und da wurden die allermeisten Kollektive geräumt. Und weil der Druck so stark war, haben sich dann 63 von 70 Kollektiven, die da gelebt haben, entschieden, die ausgestreckte Hand des Staats, die halt so ausgestreckt hat auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist halt mit Panzer gekommen, anzunehmen, sozusagen, wir gehen in Verhandlungen, um eine Art Duldung oder Legalisierung zu erreichen. Und das war für viele der, man kann sagen, radikaleren oder dogmatischeren oder überzeugteren, das kann man jetzt qualifizieren, wie man will, war ein Verrat. Und ist auch immer noch in der französischen Szene ziemlich kontroversiell, kann man das als Erfolg werten oder nicht. Ich nehme schon recht klar Position, dass es ein Erfolg ist, einfach weil es im Wörterbuch steht und ein allgemein bekanntes Konzept geworden ist.
Du musst vielleicht auch noch ausführen, das lernt man nämlich bei euch im Buch, wie dann der größere Teil der Kollektive, wie die mit diesem vergifteten Angebot der Verpachtung, das war nämlich ja natürlich ein Angebot, was sich nur an Einzelpersonen richten sollte, ne? Weil das im bürgerlichen Recht dann vielleicht auch am Ende Subjekte sind, denen man dann Dinge wieder abkaufen, enteignen oder wie auch immer kann, ne, als Staat am Ende. Mhm. Und da lernt man nämlich, dass dann der größere Teil, der eben sich auf Verhandlungen eingelassen hat, dann durch Legal Hacking, und das könnt ihr vielleicht ein bisschen beschreiben, was da gemacht wurde, eben versucht hat, dann doch auch das Recht der Commons, das Recht der Kollektive auch irgendwie dort mit reinzubekommen. Weil es war ja nicht einfach so, okay, wir nehmen jetzt das Angebot an, wie es ist. So.
Genau, man kann da auch leider nicht in der Vergangenheit reden, weil die Verhandlungen immer noch andauern. Also seit 7 Jahren.
Okay, ja. Genau. Und da gibt es immer mal wieder Neuigkeiten. Und wir nennen das, also das ist ein Begriff, den wir von Isabel Frémaux und Jay Jordan haben, den sie benutzen in einem der bekanntesten englischsprachigen Bücher über die Saat, We Are Nature Defending Ourselves. Und die nennen das Gamble of the Forms, also das Spielen mit den Formen oder mit den Formularen. Das ist dieses Hacking. Und da wird eben, das ist eben der Versuch, der einigermaßen als gelungen oder halb gelungen gelten kann, wie man diese privatjuristische Eigentumslogik in diesen Verträgen aushebelt. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erzählen, Kilian, wie man sich das vorzustellen hat.
Genau. Also der Konsens von den Kollektiven, die sich entschieden haben, mit dem Staat in Verhandlung zu treten, war, dass man eine Art Common- oder Allmenderecht auf Deutsch erreichen möchte, was es historisch mal gab, aber der Staat kein Interesse hatte, das zuzulassen, weil, wenn man sich so ein bisschen an Marx und primäre Akkumulation erinnert, ist es halt genau das, was du verhindern musst, um Kapitalismus erst möglich zu machen. Das heißt, Staat möchte keine Allmende, und das heißt, es ist seit 7 Jahren die verhärtete Front, und meine Genossen in der Saat sagen auch, der Krieg hat nicht aufgehört, sondern hat sich nur aufs administrative Niveau verlagert. Ja. Und auf diesem administrativen Niveau ist eben der Krieg, schafft man es, ein Common zu erreichen. Legal. Es gibt da auch tatsächlich so von Theoretikerinnen, besonders Sarah Vanuksem, die wir da sehr, sehr toll finden. Das ist eine französische ökofeministische Rechtsphilosophin, die auch im alten französischen, fränkischen Recht mal so ausgräbt, von was für Rechtsformen, wie könnten die eigentlich wirklich ausschauen, wenn wir das mit dem Common ernst nehmen. Auch Common als nicht nur Common für Menschen, sondern Common für alle Lebewesen, die dort leben. Das heißt, es gibt auch schon so rechtsphilosophische Modelle, wie man das wirklich in Praxis setzen könnte.
Wir hatten auch hier im Podcast Folgen zu der Commons-Bewegung in Neapel, ne, wo das auch eben versucht wird, mit Verweis auf historisches, mittelalterliches Gemeinwohlrecht, eben dann auch heutige kulturelle Stadtprojekte, die als Commons Public Partnerships,
genau,
wo versucht wird, ne, dann Recht für die Commons zu schaffen, natürlich in harten Auseinandersetzungen in irgendwelchen Hinterzimmern mit den Juristinnen des Staates.
Genau. Das ist so eine Sache, die mich, wenn ich das kurz einflechten darf, jetzt so als politischen Theoretiker natürlich sehr interessiert, weil wir uns Fortschritt zu lange immer als aus der Zukunft kommen vorgestellt haben. Also wir erfinden irgendwas Neues. Ja, es muss neu sein, auch die ganze Revolutionssemantik und so weiter. Und da kann man ja ganz klar sehen, wir nennen das in dem Buch, den Begriff haben wir jetzt nicht erfunden, aber wir nennen das eben Retrofuturismus. Mhm. Ja, dass man sagt, bestimmte Sachen, die wir benutzen, um weiterzukommen, um Fortschritte zu erreichen, sind einfach neue Lektüren und neue Umsetzungen und neue Aktualisierungen von vergangenen Rechtsformen. Das ist vielleicht der eine Punkt, der wichtig ist. Das betrifft die Frage der Narrative, die wir verwenden. Und das andere sind die Rechtsformen, dass man eben, das ist ja generell, was wir mit dem Buch versuchen, dass man aus dieser bloßen, rein dualistischen, konfrontativen Logik von sozialer Bewegung und Staat rauskommt. Und dafür sind natürlich diese Verhandlungen ein idealtypisches Terrain, weil die Verhandlungen hätten keinen Sinn, wenn man nicht irgendwie auch die Hoffnung hätte, dass auf der Gegenseite es Bewegung gibt. Also sprich, dass wir Rechtserfindungen machen können, Vorschläge machen können, die irgendwann auch mal offiziell anerkanntes Recht werden könnten. Egal, ob wird jetzt die Hoffnung haben, dass es nächstes Jahr schon passiert oder in 5 oder 10 Jahren. Aber das ist eben die innovative Hoffnung. Und es scheint uns eigentlich zentral an diesem Projekt zu sein.
Genau, und ich glaube, dieser Retrofuturismus, wo neu alles zusammenkommt, das spürt man auch richtig, wenn man über die Saat geht, weil das fühlt sich einerseits ist irgendwie fast so genetisch vertraut an, weil wir alle irgendwie bäuerliche Vorfahren haben und alle mal irgendwo Vorfahrinnen im Common gelebt haben, so. Also das kennt man irgendwoher, es ist total weird, das fühlt sich total old-fashioned an, aber dann gibt's da auch das Hip-Hop-Studio und da ist das queer-feministische Treffen gerade und hier ist das und das. Also das ist so total moderne, eher städtische Sachen und da kommt total schön zusammen irgendwie das Neue und das Alte auf so eine eben spannende Art, die so ein Prickeln hat, wo man das Gefühl hat, oh, da ist Potenzial, wirklich Zukunft zu haben, ohne jetzt die Dringlichkeit der Lage zu negieren. Und vielleicht noch, um den Loop kurz zurückzuführen zum konkreten administrativen Krieg.
Ja, gerne.
Da gab es jetzt tatsächlich die ersten Erfolge, unter Anführungszeichen, weil tatsächlich die ersten 4 Kollektive von nunmehr 40 eine rechtliche Duldung erreicht haben. Und zwar war quasi der Hack, den sie jetzt geschafft haben, dass sie alle als Verein, also jedes Kollektiv, das Verein besitzt, die Vereinform ist dieselbe von allen Kollektiven. Man versucht quasi so zu sagen, ja, Vereinsrecht gibt schon, aber die Vereinform ist für alle dieselbe und quasi so eine leere Form, dass man sich trotzdem als Common verstehen kann. Mhm. Und da wurden jetzt die ersten 4 Kollektive legalisiert und die Taktik war auch tatsächlich, dass man leichter zu verteidigende Kollektive mit sehr schwer zu verteidigenden Kollektiven in einem Bündnis zusammenstellt. Also, dass das eher, ich sag mal, ein bisschen werdet versiffte Kollektiv, wo eher die Drogensüchtigen abhängen, dass das in derselben Verhandlungsmasse war wie die eher vorbildlichen Leute, die so Biobauern machen und halt auch den Widerstand nähren. Aber
und die etwas hübschere Häuser haben auch zum Beispiel und ordentlicher aussehen.
Genau, und dass die gemeinsam verhandelt haben und nur gesagt haben, wir 4, die jetzt eben sehr disparat sind, wir wollen mal gemeinsam das haben. Und La Gurbi, was jetzt wirklich so eher die harte Anarcho-Fraktion ist, die sind jetzt offiziell eine Schneckenfarm.
Stark, stark. Aber sag vielleicht mal, weil du hast jetzt gesagt, die ersten 4 von 40, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, wie viele Kollektive es waren zum Zeitpunkt 2017, 2018, als der letzte Räumungsversuch des Staates gelaufen ist. Das waren ja schon aber irgendwie an die 70. Mhm. Und dann schreibt ihr natürlich auch davon, dass in diesem Prozess es dann natürlich auch eben die Hardliner gab, die dieses Arbeiten an Kompromiss oder diesen Pragmatismus da, diesen revolutionär radikal reformerischen Pragmatismus abgelehnt haben. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein paar Takte sagen, wie ist der Stand heute da, weil ihr auch gesagt habt, die Szene ist da gespalten. Gibt es dann wieder Leute, die irgendwie da nach diesen Räumungsversuchen wieder einsickern und dann wieder irgendwie in Anführungszeichen illegale Kollektive aufbauen? Und ja, wie ist da der Stand eigentlich heute? Wie viele Kollektive gibt es da noch?
Genau, es gibt mittlerweile 40 Kollektive, die eben verhandeln. Das waren mal 63, die haben sich teilweise zusammengelegt, um es einfacher zu haben.
Ah, okay.
Und dann gibt es mehr im Osten, aber auch sonst wo Wiederbesetzungen. Es gab auch immer noch illegale, also nach staatlicher Logik illegale Kollektive, die geblieben sind. Das sind sehr nomadische, fluktuative Kollektive, die auch teilweise wirklich tief im Sumpf stecken, wo es teilweise recht schwer ist. Teilweise sind die Leute auch nicht so nahbar, muss ich sagen. Also ich kenne ein paar da drüben im Osten, aber es ist nicht so leicht. Ja, also ich möchte jetzt nicht zu runterspielen, es sind schon auch sehr nette Leute so. Aber es gibt auf jeden Fall auch Wiederbesetzungen, wo Leute weiterhin ohne Motorisierung leben und eher die wirklich ganz nomadischen Leute leben, die dann mit dem Fahrrad durch Frankreich nomadisch von Nord nach Süden reisen mit dem Wetter und dann halt im Sommer eher oben in der Bretagne sind und im Winter eher in eine andere Zone in den Süden reisen und so. Also die gibt's schon noch.
Vielleicht könnte man sagen, dass das interessant oder bemerkenswert daran ist, dass auch viele von denen, die dagegen sind, gegen die Legalisierung, gegen die Verhandlungen eben ja da immer noch existieren. Das heißt, es hat nicht quasi zu einer, man hat sich das nicht jetzt als Säuberung vorzustellen, wo wir dann quasi die Welten scheiden in die einen und in die anderen. Also das ist, glaube ich, interessant an der Geschichte, sondern es gibt eine Art quasi auch interne Duldung oder friedliche Koexistenz. Zwischen den verschiedenen Fraktionen, wenn man so will. Und es gibt auch das ganze Schriftgut. Also bis heute tobt ja auch ein Propagandakrieg über die Deutungshoheit. Ja, also die Mehrheitsverhältnisse sind entschieden, aber trotzdem findet diese links-ultraradikale Position ist sehr, sehr präsent, auch in dem gesamten Untergrund-Publikationswesen, auch in dem offiziellen Publikationswesen.
Hm. Genau, und bei keinem meiner Aufenthalte in der Saat bisher habe ich nicht mit irgendeiner Person am Feld gearbeitet oder so, die mir dann gesagt hat, die Leute in Fosnoy, La Rolandière, was ist die Kollektive sind, wo ich meistens lebe, das sind alles Bürgerschweine und die haben uns verraten etc. Also das war einfach auch auf der Saat so. Mhm. Und also es gibt da auch eine starke interne Kritik untereinander bei gleichzeitig irgendwie einer übergelagerten Solidarität, die sich über dieses Territorium bildet. Und ich glaube, das ist wirklich sehr instruktiv auch, dass halt diese ganzen heißen Grabenkämpfe, die gehen nicht weg, aber die werden auf eine Art geerdet und man kann es ausfechten und trotzdem hat man eine Gemeinsamkeit, weil man einfach weiß, wir stehen auf einer Seite, wenn die Polizei nochmal kommen sollte, und wir haben auch in unseren Ideologiekämpfen eine Gemeinsamkeit und eine Solidarität. Und ich glaube, dafür braucht es wirklich so eine Erdung, die sich halt auch in Erfolgen um das Rückerobern, um Territorium, wenn man diese Erfahrung nur machen kann. Und ich glaube, diese Erfahrung ist im deutschsprachigen Raum einfach sehr traurigerweise noch nicht gelungen, weil eben zum Beispiel Lützerath geräumt wurde. Das ist einfach auch das Kommen, die Allmende ist nichts Romantisches, wo alle Hände haltend ums Feuer tanzen und alles super ist. Und das ist auch ein Raum, wo Streit, wo demokratische Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes erst wirklich möglich wird. Also wo man sich halt auch wirklich aufreiben kann, um sich wirklich zu fragen, wie gehen wir denn um mit der ganzen Scheiße, in der wir leben, wo Faschismus überall am Planeten am Vorrücken ist, wo der Klimakollaps immer stärker wird und auch immer stärker ignoriert wird, etc., etc., etc. Und das kann man dort auch einfach austragen und unserer Meinung nach besser als in den repräsentativen Demokratiesystemen, die ja nur mehr in Lähmung stecken. Hm.
Genau, ich würde jetzt tatsächlich gleich mit euch auch noch ein bisschen näher über das, wie dort andere Gesellschaft, anderes Mensch-Natur-Verhältnis auch ganz praktisch, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch gelebt wurde und wird in den Zona de Fondre, darüber gerne noch sprechen. Als kleine Fußnote aber noch, weil ihr ja schon geschildert habt, wie diese erfolgreichste Zona de Fondre ganz Frankreich ergriffen hat auf eine Art, ja. Popkulturell, aber auch politisch, ja. Und man lernt bei euch auch eben, dass ganz viele weitere Zona de Fondres in Frankreich aufgeploppt sind. Mhm. Und das natürlich auch verbunden, aufmerksame Zuhörer in diesem Podcast werden das wissen, mit der französisch-ökolinken Bewegung Le Soulèvement de la Terre, die Aufstände der Erde, ja, die auch breit hier in Deutschland rezipiert wird, vielleicht mehr rezipiert wird, sage ich mal, in der Klimagerechtigkeitsbewegung als jetzt das Konzept von Zona de Fondre und die aufgefallen sind mit spektakulären Aktionen gegen industrielle Megawasserbecken unter anderem in Südfrankreich, also genau, ökologisch ruinöse Becken, die dafür die landwirtschaftliche Großindustrie halt vom Staat gebaut werden oder mit unterstützt werden. Und dabei rufen die auch immer wieder neue Zona de Fondres aus, ja, also neue besetzte Gebiete. Territorien, die da vor der Zerstörung geschützt werden sollen. Deswegen sagt vielleicht noch zu diesem größeren Kontext, wie das über diese Zona de Fondre Notre-Dame-de-Londres dann hinausgewirkt hat, wie das vielleicht diese Bewegung inspiriert hat, die da entstanden ist, die Aufstände der Erde und welche Rollen diese Zonen da auch dann heute spielen. Ja.
Vielleicht kann ich ganz kurz, bevor ich dann das Kilian erzähle, also weil er quasi tatsächlich ja mehr in Frankreich zu Hause ist und in der Bewegung auch zu Hause ist. Aber ein wichtiger Aspekt ist natürlich die Ebene des Kampfes um Begriffe und Narrative. Und durch diesen Clou, durch diesen Kniff mit der Saat, man stiehlt dem Staat einen verwaltungsrechtlichen Begriff, dreht ihn einmal um 180 Grad rum und macht daraus eine sozusagen Vision, eine antikapitalistische Vision. Dadurch hat man einen Markennamen geschaffen, ja, und der dann eben, und das ist ja genau das, was passiert ist, über diesen lokalen Kontext hinaus sich verbreitet, sich ausstreut. Und das dadurch natürlich ist eine extrem gute Möglichkeit der Mobilisierung entstanden. Und das ist auf der, glaube ich, auf der strategischen und kommunikativen Ebene natürlich unglaublich schlau gewesen. Das hat sich historisch einfach so ergeben. Und das hilft natürlich zukünftigen Bewegungen, dass es nicht als disparat empfunden wird, sondern eben als gemeinsame Bewegung. Das scheint mir sehr, also auf einer allgemeinen Ebene sehr, sehr wichtig zu sein. Mhm.
Genau, und diese, ich sag mal, Bewegungsökologie ist auch größer als die Soulèvement de la Terre, das muss man gleich sagen.
Weil es gibt auch in der französischen Szene recht viel Kritik, dass die eher so autoritär sich draufsetzen. Die kommen eher so aus dem Milieu Tycoon, unsichtbares Komitee, haben sich davon aber auch schon wieder emanzipiert, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, die Bewegungsökologie ist auf jeden Fall größer als das, was die Sulafen Modalitär machen. Mhm. Nur die Sulafen Modalitär sind extrem geschickt in Medienkommunikation, in Mobilisierung, in dezentraler Vernetzung vor Ort, während man gleichzeitig es schafft, das Narrativ auf einer nationalen Ebene zu spielen. Also das sind eine wirklich geniale Kriegsmaschine, wo man, glaube ich, im Detail sehr viel kritisieren kann, die ich trotzdem großartig finde als Tool. Besonders, weil sie auch so kluge Innovationen gemacht haben, dass sie jetzt zum Beispiel so Seasons immer ausrufen. Also im Jahr gibt es 2 Seasons, so ein bisschen wie so Netflix-Logik. Und ja, ich glaube, jetzt gerade ist die Oligarchen-Season, wo sie gegen Bolloré mobilisieren, also den Peter Thiel Frankreichs. Davor war es Beton, da haben sie sich gegen Zementwerk gestimmt. Davor waren es die Megabazin, also die Wasserrückhaltebecken etc. Also man versucht auch immer so ergänzend zu setzen.
So eine kleine Gamification auch, ja, oder? Also genau. Netflix zu einerseits, aber ein bisschen vielleicht auch Fortnite. So. Also alle Kids, die Fortnite spielen, die werden auch die Seasons kennen und so und dann die Special Gimmicks, die damit verbunden sind oder besondere Sachen.
Genau, und das ist schon sehr klug, auch ihre Symbolik, die sie entwickeln. Also ich liebe es einfach, also ich habe selber Sticker auf meinem Computer und überall, weil das sind dann einfach so Murmeltiere mit einem Stanley-Messer oder einen Vogel, der einen Molly in der Hand hat. Also das sind aber auch so, das ist irrsinnig sexy, was die machen. Und die schaffen es halt auch dann auf großen Direct-Actions, bauen sie so riesen Vogel-Kranich-Totems, die sie dann auch irgendwie gegen die Polizeibarrikaden tragen etc. Also die schaffen es da auch, so eine Magie reinzubringen, die meiner Meinung nach auch irrsinnig mobilisierend ist. Saats werden auch von den Sulafen Modalitär ausgerufen, oder es wird sich eher draufgesetzt. Also Saats passieren meistens, glaube ich, sogar von noch eher krass antiautoritären Leuten in Bündnissen mit lokalen Akteurinnen. Die größte dieses Jahr war um die A69, die A69, ein vollkommen widersinniges Autobahnprojekt zwischen Toulouse und Castres im Süden von Frankreich. Die wurde mit extremer Gewalt geräumt. Man muss generell sagen, dass Saat halt ein extremer Schreckensbegriff für den Staat ist und es gibt von der Polizei eine eigene Anti-Saat-Zelle, also, und die trainieren einmal im Jahr das Szenario Notre-Dame-de-Lande, die Bullen. Mhm. Die haben wirklich Panik davon und räumen alles, was sich Saat nennt, sofort eigentlich. Es gibt meines Wissens gerade zumindest 3 Saats in Frankreich neben Notre-Dame-de-Lande. La Grignotte gegen ein TGV-Projekt zwischen Bordeaux und Lyon. Bühr, ein ewiger, extrem harter Kampf gegen das Atomendmülllager im Nordosten Frankreichs. Und das Quartier Libre de l'Antillière in Dijon. Es gibt sicher auch noch andere, aber das sind jetzt mal die 3, die jetzt, finde ich, glaube ich, auch so irgendwie von der Aufmerksamkeit am Schirm sind. Und l'Antillière, also das in Dijon, ist für mich das Interessanteste, muss ich auch sagen. Also noch interessanter als Notre-Dame-de-Lande, weil es in der Stadt ist. Also es ist so eine urbane Saat, die, glaube ich, noch mal interessanter ist. Und vielleicht auch so ein bisschen selbstkritisch an unserem Buch. Wir kriegen oft so den Einwand, dass wir immer in so eine Landromantik von ja, kommen am Land etc. gehen. Und ich glaube, das stimmt auch am Buch, weil wir da nicht so den Fokus darauf hatten, dass es für uns relativ klar ist, dass es auch darum geht, Städte zu neuen Commons zu erklären etc. Und da, glaube ich, ist das Quartier Libre de l'Antillière vielleicht sogar noch mal inspirierender.
Voll. Stichwort Stadt der Commons. In Deutschland kann man sich da etwa die Initiative für ein Theater der Commons an der Berliner Volksbühne anschauen. Mhm. Hatten wir auch hier im Podcast zu Gast, die Initiative Staub zu Glitzer. Mhm. Genau, aber lass mal kurz über das Politikmodell der Zona de Fondo sprechen. Ich glaube, was schon deutlich geworden ist, ist, dass die Zona de Fondo für eine Ökopolitik steht, die nicht nur an die Politik appelliert, sondern in den Konflikt geht und Gesellschaft anders vormacht. Ein Versuchslabor ist für postkapitalistische und ökologische Beziehungsweisen. Da wird mit Arbeit jenseits der Lohnarbeit experimentiert, mit Commoning und Gemeineigentum und auch einem anderen Mensch-Natur-Verhältnis und Basisdemokratie natürlich. Mhm. Das scheinen mir, glaube ich, so ganz zentrale Aspekte zu sein.
Ja.
Über all das können wir natürlich trefflich sprechen. 2 Aspekte, die mich aber hier interessiert hätten, sind, wie da ein anderes dekoloniales Mensch-Natur-Verhältnis nicht nur gedacht wird, sondern auch versucht wird zu leben. Das ist das eine. Und das andere wäre, was auch schon zur Sprache kam, die Frage nach der Reterritorialisierung von Kämpfen, also der Bezug zu Boden und Land etwa. Und das sind, glaube ich, Sachen, wo die Linke allgemein erstmal Berührungsängste hat, weil sie natürlich auch von rechts besetzt werden. Mhm. Also vielleicht erstmal zur Ökologiefrage. Ihr schreibt, dass in der Zona de Fondres ideologisch und materiell versucht wird, ein entfremdetes und herrschaftsförmiges Naturverhältnis umzupolen. Und dieser andere Weltbezug, der drückt sich ja zum Beispiel auch aus in so einem Slogan wie: Wir verteidigen nicht die Natur, wir sind die Natur, die sich verteidigt. Und ich finde das ja sehr interessant. Deshalb könnt ihr vielleicht mal erläutern, was für ein Mensch-Natur-Verhältnis wird da abgelehnt und was für ein Mensch-Natur-Verhältnis ganz praktisch gelebt. Mhm.
Ja, also der Naturbegriff ist ja so ein falscher Freund der Ökologiebewegung. Also eher die konservativen Elemente wollen halt eben Naturschutz etc. Und sind sich teilweise nicht bewusst, dass der Naturbegriff halt ein modernes Phänomen ist, was ziemlich genau gleichzeitig entstanden ist wie der Industriekapitalismus, der diese dann ausgebeutet hat. Also Natur als das Capital E andere, die Other, ist ein modernes Phänomen und ist also auch eine ontologische Grundvoraussetzung, dass man Natur so krass ausbeuten kann oder halt beschützen, weil sie so weit weg ist vom Menschen. Und deswegen auch in Frankreich gibt es viele Stimmen, sei das jetzt Isabelle Stengers, Bruno Latour, Philippe Descolas, Donna Haraway ist auch sehr groß, aber nicht französisch, die sagen, wir müssen eigentlich loskommen von dieser Natur und so ein bisschen auch diese Faulheit des Denkens überkommen, zu sagen, wer sind wir eigentlich, wenn wir diesen Naturbegriff gar nicht mehr brauchen? Und die meisten Kulturen hatten kein Pendant zu so einer Natur. Sondern müssen wir halt eher schauen, was sind die konkreten Umweltbezüge, mit welchen können wir gut überleben, welche fördern uns, welche nicht so und wie können wir mit denen gemeinsam komponieren, gemeinsam Allianzen schaffen. Und das, glaube ich, ist auch die Stärke am Saatbegriff, dass es da eben nicht so, die Natur muss immer so behandelt werden und am besten beschützen wir sie so, dass wir sie gar nicht berühren, sondern das ist halt auch sehr unterschiedlich von Milieu zu Milieu. Also im bretonischen Bocage-Gelände kann sicherlich ganz anderes möglich sein als in Südfrankreich oder in der Sahara oder im Amazonas oder im österreichischen Wienerwald. Also dass sich da auch die Lebensform krass verändern muss. Und ich glaube, eins der politischen Imaginäre dahinter neben Bolo Bolo, was du schon angesprochen hast, ist der Bioregionalismus, der auf Murray Bookchin zurückkommt, der jetzt auch, glaube ich, schon langsam in Deutschland ankommt, so, wo es eben darum geht, man müsste eben auch politische Einheiten so denken, dass sie sich an regionale, geospezifische Einheiten anpassen, weil halt Leute, die an einem Fluss leben, alle gemeinsame Interessen haben. Dieser Fluss ist quasi das Kommen, was die Gesellschaft bildet, nicht nur von den Menschen, sondern von den Fischen, von den Vögeln etc. Das sind wirklich so konkrete umweltliche Lebensbereiche von, wie kann ich als Teil der Umwelt leben und nicht die Natur beschützen oder sowas. Ich glaube, eine Stärke vom Imaginär, die aus der Saatbewegung und aus dem Soul of Modernitaire auch rausscheint, ist, dass man sich wirklich auch, wenn man diese moderne Naturkosmologie noch beibelässt, sich auf die Seite der Natur stellt und vielleicht sich auch als Bewegung, auch als Teil der Naturkatastrophe sieht, die sich der modernen Industriekapitalismus zu einer gewissen Weise regt. Also Soul of Modernitaire klingt auch so ein bisschen nach Erdbeben. Und vielleicht sind auch wir die, die jetzt endlich dieses System zu kollabieren bringen und sind Teil eben des Klimakollaps. So, ich glaube, das ist auch so eine für mich sehr spannendes, sehr wahnwitziges Mobilisierungselement, was nur möglich ist, wenn man mal Ökologie hinter und ohne Natur denkt. Konkreter ist es, finde ich, immer schwieriger zu sagen, was da passiert, weil das ist von Saat zu Saat sehr verschieden und auch von Kollektiven sehr verschieden. Und ich glaube, dass diese Verschiedenheit auch wirklich sehr wichtig ist. Also in Notre-Dame-de-Lande gibt es Leute, die züchten Kühe und dann gibt es andere, die befreien diese Kühe immer wieder, weil sie halt Antispeziesisten sind. So. Also auch dieser Konflikt passiert so und ist irgendwie auch Teil des Ganzen, dieser Verhandlungen, dieses Experimentieren, was wir noch für Jahrhunderte tun müssen, weil der Klimakollaps lässt sich nicht lösen in einem Halbjahr oder sowas. Wie auch eben diese ganzen Handwerke, die wir brauchen, um weiter zivilisiert leben zu können im Klimakollaps. Wie eben die Schmiede, wie sicher auch Funken, wie all diese Reappropriationen, die jetzt irgendwie nur mehr hergestellt werden in irgendwelchen sogenannten dritten Weltländern, dass das wieder herkommt, ist auch ein Teil von ökologischer Lebensweise, würde ich sagen. Versucht, ja.
Ja, genau. Die Frage ist natürlich dieses Mensch-Natur-Verhältnis interessant. Also was passiert, wenn man diese Dichotomie aufgibt? Jetzt über diese ganz simple Idee hinaus, wir sind Teil der Natur, ja. Und da ist, glaube ich, für mich war das sehr interessant, weil dieses Denken, was dann sehr viel mit New Materialism und anderen neuen Sozialphilosophien und Ökofeminismus zu tun hat, ist mir ursprünglich eher fremd gewesen. Und ich glaube, Wichtig daran ist eher die These, naja, wir müssen uns nicht einigen auf eine neue Kosmologie. Also wir legen jetzt dieses starre Korsett des Modernismus und der neuzeitlichen Naturbeherrschung ab. Und jetzt müssten wir, um ein neues System zu schaffen, alle dieselbe Natur- und Sozialphilosophie übernehmen. Das ist natürlich Irrsinn, weil da kommen dann seltsame esoterische so Momente rein. Die sind nicht nur für mich jetzt sozusagen philosophisch schwierig zu akzeptieren, aber die sind auch, glaube ich, strategisch unglaublich schlecht, um Mehrheiten zu gewinnen. Ja, weil wir dann, also weil unglaublich viele Leute hast du dann halt auch nicht im Boot, ja, die diesen starken Affekt gegen jegliche Form, alles, was nur nach Naturfrömmigkeit und Esoterik und heidnischer Naturreligion riecht, da fackeln die dir die Bude ab, ja. Also und werden hysterisch. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, eher das als experimentelles Ausprobieren von neuen Naturbezügen und auch wiederum pluralistisch sich vorzustellen und eben ja nicht als, naja, und dann ist es halt so ein Kult, ja, und den musst du quasi unterschreiben, ja. So wie wir jetzt im Grunde genommen ja diesen Kult mit dem Automobil und der ganzen Industriegesellschaft ja auch, das ist ja ein kartesianischer Kult, wenn man so möchte, ja. Aber die Alternative kann ja nicht sein, jetzt haben wir halt einen neuen Kult, sondern eher wir befreien uns aus diesem alten Kult und dann jetzt nimmt es einfach so sehr hybride neue Formen an, diese Koevolution mit der Natur eigentlich.
Was aber auch heißen kann, dass sich in der Saat ein Kult bildet und mit denen redet man halt auch, ist okay. Also gute Freundinnen von mir sind Teil dieser Cyrillaktion rituell, also die Rituale bilden. Und dann, also die dann halt ein Walpurgisnacht-Ritual machen. Das finden viele auch total weird in der Saat, aber die machen halt trotzdem so mit, weil halt so, why not? Aber das heißt nicht, auch die Leute von der Zivilisation rituell sind jetzt nicht irgendwie keltischen Weisheiten verfallen, aber die glauben an den, an die Effizienz auch von solchen Ritualen in Gesellschaftsbilden und so weiter. Und vielleicht noch nur als letztes Ding, weil wir sie noch gar nicht erwähnt haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger theoretisch-politische Inspirationsquelle, die jetzt nicht weiße Autoren sind, sind die Zapatistas. Also die Zapatistas begreifen die Welt ja als in der Zeit des Sturms, wo eben die sicheren Ideologien nicht möglich sind. Und ihr großes Diktum ist ja, fragend gehen wir voran. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, der Sadismus ist vielleicht bisher die konkreteste Erscheinung des Zapatistas so. Dass man eben versucht, fragend voranzugehen, ohne zu wissen, so ist es, sondern und eben in diesen Fragen ist diese Diversität, die auch teilweise konfliktuös in den Satz ausgetragen wird, wichtig, weil nur so können wir Fragen stellen, wenn wir Widersprüche haben. So.
Ja, spannend, danke. Was ist euer Totemtier?
Chamäleon.
Chamäleon. Ich habe bei euch nämlich gelernt, ne, dass viele der Kollektive ein Totemtier haben und auf den Protesten spielt das auch eine Rolle. Riesige Tierskulpturen, meist aus Holz gefertigt, die manchmal auch umständlich sind, rumzutragen, aber die werden trotzdem mit eingebunden, um diesen.
Ja, der Igel ist natürlich toll.
Igel, das ist auch ein gutes Totemtier. Könnt ihr ja Leute draußen auch mal überlegen, was ist vielleicht euer Tier? Und jetzt sagt nicht Faultier oder Zecke, das wäre zu einfach.
Ja, genau.
Überlegt mal. Genau, was vielleicht noch ein kleiner Aspekt wäre, weil das jetzt auch schon zur Sprache kam ein paar Mal, dass dort auch ein emanzipatorischer Begriff und Bezug zu Territorium und Boden auf eine Art überlegt und gelebt wird. Und ich sehe viele, wenn es so drum geht, um die Territorialisierung von Kämpfen, und das thematisiert ihr auch ganz kurz in eurem Buch, ne, dass da Alarmzeichen aufploppen und bei mir auch passiert, ne, weil ich denke dann auch sofort an so die faschistische Siedlungsbewegung, ja, die eine bestimmte Vorstellung von Blut und Boden haben. Das sehen wir zum Beispiel in Teilen der rechten Bauernproteste in Deutschland. Mhm. Die Idee von national befreiten Zonen und so weiter. Also quasi so ein Anarcho-Nationalismus auch oder so ein autonomer Nationalismus, den wir auch in gewissen Szenen in Deutschland kennen. Ist das was, was irgendwie ein Problem ist in Frankreich, was kritisch reflektiert wird? Wie wird das thematisiert? Das hat mich noch interessiert und wie blickt ihr drauf? Ja.
Vielleicht kann ich mal nur anfangen allgemein und dann kann Kilian, glaube ich, präziser zu Frankreich sagen. Allgemein, glaube ich, ist es ein Problem oder ist es ein strategischer Fehler, wenn man sich diese ganzen Begriffe und Bezüge von den Rechten wegnehmen lässt. Deswegen alle diese Worte Zugehörigkeit, Heimat, Boden und Erde muss man genauso reclaimen wie irgendwelche staatlichen Institutionen oder Rechtsinstitute. Also das ist jetzt einfach, glaube ich, eine generelle strategische Antwort. Ja, also dass man sich nicht damit abfinden darf, ja, darüber reden nur die anderen, damit haben wir nichts zu tun, weil damit würde man ja unterschlagen, dass es natürlich Zugehörigkeitsbedürfnisse gibt, dass es Bedürfnisse gibt, sich an einem Ort zu beheimaten, mit anderen Menschen zusammen. Und dass es jetzt natürlich, und dass wir interessant wäre, worüber wir eben, und dass auch das, was mit Brauchtum wahrscheinlich sogar zu tun hat, also das, was sonst so ganz übel beleumundet ist ja teilweise, wenn man jetzt so bei Oberbayern oder Österreich kennt. Also, aber das ist natürlich, glaube ich, wirklich ein irrer strategischer, intellektueller und kultureller Fehler zu glauben, naja, das ist ein Problem, was nur die anderen haben. Und wir haben dieses Problem nicht, sondern wir haben dieses Problem und diese Frage der Verankerung und des Landens und der Erdung ganz genauso wie die anderen. Ja.
Genau, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen eher rechtslastigen so Reichsbürgerbewegungen etc., ist, dass sie halt wirklich so einen Autonomietraum haben. Also ich möchte nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun haben. Das sind dann auch die, die mal ursprünglich links waren und jetzt Impfgegner sind und so voll schwurbelig. Das sind auch eher Leute, die wollen aber nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun haben. Und ich würde sagen, eher so die Saatbewegung etc., die wollen eigentlich ihre Berührungspunkte mit der Gesellschaft maximieren, um einen krasseren Einfluss auf sie zu haben, um sie mehr zu verändern. Und da muss man sich halt teilweise in den Rückzug bewegen, um besser agieren zu können. So. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied darin. Ein gutes Beispiel ist daran Schulen. Im deutschsprachigen Raum treffe ich in der Linken dauernd Leute, die ihre Kinder nicht in die öffentliche Schule mehr schicken wollen. Aus Gründen, die ich irgendwie oberflächlich auch verstehe. In der Saat ist es den Leuten total wichtig, dass ihre Kids in die Schule in Vigneux de Bretagne, also der nächsten Dorf gehen, weil es ihnen auch wichtig ist, dass sie auch die andere böse Welt kennenlernen. Bei Longomai genau dasselbe. Die Schule in Limont, was das nächste Örtchen zu Longomai ist, gibt's nur mehr wegen Longomai. Und mit der Genossin in Longomai habe ich mal gesprochen, dass es ihr total wichtig ist, dass ihre Kinder zumindest einen Tag in der Woche bei den Eltern sind, die einen riesen Flachbildschirm haben, einen Synthetikteppich und nur so Tiefkühlscheiß fressen, damit die Kids einfach wissen, das ist die Welt und damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, so ein großer Unterschied von politischer Kultur, den ich im deutschsprachigen Raum auch so ein bisschen vermisse, von auch so ein gewisses Selbstvertrauen zu haben, von wir wissen schon, was richtig ist und wenn wir den Leuten die Mittel zur Hand geben, das richtige Leben auch leben zu können, ohne die ganzen Entfremdungserscheinungen und Zwänge, die der Kapitalismus weiterhin hat, dann werden die das auch machen so. Und aus vielen auch verständlich historischen Gründen fehlt mir auch ein bisschen dieses Vertrauen im deutschsprachigen Raum, dass wenn man Leute ermächtigt, sich von der Entfremdung zu befreien, werden sie das bessere Leben wählen. Und ja, ich glaube, da verwechselt man so ein bisschen Symptom und Problem, wenn man glaubt, alle wären Faschos, wenn man sie selbst ermächtigt, weil sie sind nur Faschos, weil sie von diesem scheiß staatskapitalistischen System so frustriert und unterdrückt sind. Was nicht heißt, man kann jetzt von einem Tag auf den anderen die Dämme öffnen und alles wird super, weil dann sind wir wahrscheinlich in einer faschistischen Diktatur, wenn wir auf einmal alles ermöglichen. Und gerade deswegen ist unser Modell eines radikalen Reformismus, wo wir das langsam öffnen, langsam zulassen, dass sich Leute selbst ermächtigen, glaube ich, wichtig in unseren extrem toxischen Zeiten.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Bitte nicht wegskippen, denn ich bin auf euren Support angewiesen, damit ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Das ist nur möglich dank der Dissens-Fördermitglieder. Wenn dir dieser Podcast gefällt, du schon eine Weile dabei bist und du noch kein Fördermitglied bist, du es dir gerade finanziell auch leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Wie gesagt, du ermöglichst dadurch meine Arbeit hier am Podcast. Du ermöglichst dadurch, dass alle Leute da draußen diesen Podcast hören können. Du supportest auch Inken und Valentin vom Was tun Podcast, die wir ja hier im Dissens Feed featuren. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt es das Buch von Kilian Jörg und Michael Hirsch zu gewinnen, Durchlöchert den Status Quo. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Kilian Jörg und Michael Hirsch. Ja, auf jeden Fall interessant, was ihr da schon auch zu den Unterschieden zwischen Frankreich und Deutschland sagt, auch mit Blick auf die Linke. Vielleicht ist da die Bewegung Bloc en Tout auch, die gerade in Frankreich für Aufsehen sorgt, mit den Protesten gegen Austerität auf den Straßen. Da so ein Beispiel, wo sich zeigt, wie man Wut und Protest, der vielleicht auch von rechts mitbesetzt wird, wie man das den Rechten wegnehmen kann. Genau, das nur als Fußnote, können wir jetzt gar nicht so weit ausführen. Lass vielleicht jetzt mal die Besetzung explizit in Frankreich mit Deutschland vergleichen.
Ja.
Denn der Anspruch eures Buches ist ja, das schreibt ihr gleich auf den ersten Seiten, die Zone de Fondre mehr im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Und gleichzeitig haben wir hier ja, kennen wir auch die Besetzung, ne? Also Lützerath habt ihr schon erwähnt, die erfolgreiche Hambacher Forstbesetzung, wo quasi es auch geschafft wurde, einen hegemonialen Diskurs so zu machen, dass dann Gerichte entschieden haben, okay, dieser Wald darf nicht gerodet werden für Kohleabbau und so. Und wir haben jetzt in Grünheide, ne, bei Tesla eine Wasserbesetzung und es gibt im deutschsprachigen Raum zig Autobahnbesetzungen, Proteste, erfolgreich oder nicht erfolgreich, ne? Um so ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich das mit meiner Frankreich-Unkenntnis oder meiner oberflächlichen Kenntnis von Frankreich, von der Politik dort und von den Bewegungen einfach nicht weiß, hat das dort quantitativ, qualitativ ist ja eine Frage, die wir gleich beantworten wollen, aber hat es quantitativ eine ganz andere Dimension, also die Anzahl der Besetzungen in Frankreich im Verhältnis zum deutschsprachigen Raum.
Ja.
Weil es vielleicht dort aufgrund dieser Zone de Fondre in Notre-Dame-de-Lande da halt irgendwie diese wahnsinnige Bewegungsökologie drumherum entstanden ist, in dieser Dynamik, in diesem Momentum.
Also autonome, teilweise Black-Block-Linke sind extrem hartnäckig im Widerstand gegen eine Quantifizierung. Also ich glaube, das lässt sich jetzt nicht statistisch erheben. Aber vom Gefühl auf jeden Fall. Also wenn ich auf Widerstandscamp fahre in Frankreich, sind da Größen, die ich im deutschsprachigen Raum so nicht kenne. Also jetzt das größte Camp dieses Jahr war Le Resistant in der Normandie. Da waren über 7000 Leute. Mhm. Ich glaube beim System Change Camp in Frankfurt, was doch trotzdem in der Stadt ist und nicht irgendwo am Arsch der Welt, glaube ich, waren 3000 oder sowas. Also es sind schon andere Größen. Und weil du gesagt hast, seit der Saat ist da was entstanden, das glaube ich stimmt nicht, sondern es gibt einfach eine Kontinuität von revolutionären Infrastrukturen durch Besetzungen, spätestens seit den 70er Jahren, durch so Kämpfe wie Larzac, was ein Kampf gegen einen Militärflughafen war. Longomai ist für uns auch ganz wichtig, eine anarchistische Kommunenföderation, die es auch seit den 70er Jahren gibt. Und es gibt diverse Kollektive, die es seit eh schon lange gibt, wo wirklich krass radikale Leute leben, die auch einfach Wissen weitergeben können. Und irgendwie gelingt es in Frankreich auch öfters, dass diese eher so Rückzug aufs Land, wir machen jetzt mal kommen am Land, dass die nicht alle so im Esotum-Impfgegner-Milieu versumpern, wie das im deutschsprachigen Raum so oft passiert, sondern das sind wirklich immer noch krass revolutionäre Leute, die dann auf allen Camps immer noch dabei sind und halt dann die Radiosendungen machen. Und da passiert ein generationaler Wissensaustausch in der Radikalen, der mir im deutschsprachigen Raum oft abgeht. Also einfach, wenn ich bei Longomai einfach beim Abendessen sitze und dann mit Leuten rede, die 70 sind und Andreas Bader damals kannten und sagen, der war immer schon ein Arschloch. Das ist einfach super spannend, was du da einfach so für ein Wissen so implizit mitbekommst und wie du dann vielleicht es verhinderst, dass jede neue Aktivisti-Generation, die halt immer irgendwie so 25 ist, immer dieselben Fehler machen.
Ja.
Also wenn es dann genug so Transmission of Knowledge gibt, dann glaube ich, das ist eine Stärke, die ich in Frankreich um einiges ausgebauter sehe als im deutschsprachigen Raum, wo ich wirklich das Gefühl habe, jede Generation muss nochmal von neu aufbauen. Und ich merke schon langsam auch, ich krieg selber so eine Müdigkeit. Es sind immer alles Studis, die alles immer so korrekt machen müssen im deutschsprachigen Raum. Und das, irgendwie gibt's da nicht genug alte Hasen, die bleiben, weil es wahrscheinlich nicht die materiellen Infrastrukturen gibt, wie eben so alte Kommunen, wo die bleiben können, ohne zu verbittern. Weil das Leben im Widerstand ist weiterhin extrem hart, wenn man alleine bleibt. Also.
Genau, das ist ja vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, der zentrale Punkt, den wir vorhin auch schon kurz angedeutet haben. Alle diese Besetzungen, aber auch genauso Kommunenprojekte wie Longomai, dienen halt als Sammel- und Rückzugsorte, aber auch als Lebensschauplätze, wo man so eben relativ günstig leben kann. Was ja quasi eine der zentralen Produktivkraft für politisches Engagement überhaupt ist, ja die Frage, wer kann sich das überhaupt leisten, dauerhaft in einer bestimmten Weise politisch oder intellektuell tätig zu sein. Und deswegen geht es natürlich um Wissensaustausch, aber auch ganz zentral darum, kann man auch noch jenseits von Ende 20 oder Anfang 30 in irgendeiner bestimmten Weise weiter überhaupt aktiv sein? Oder verschwindet man in diesem kleinbürgerlichen Mief, in diesem Dual aus Kleinfamilie und Lohnarbeit, in dem halt die meisten nun mal verschwinden, ja, und dann nur noch in kleinen Freizeitmomenten überhaupt irgendwas machen können? Insofern geht es ja um praktische, logistische Infrastrukturen. Und da, glaube ich, das scheint mir in Frankreich auch einfach besser aufgestellt zu sein, dass man diesen logistischen Aspekt, diesen Rückzugs- oder Ruhepol stärker im Blick hat und ihn stärker ausgebaut hat.
Ja. Und ich glaube, ein anderer Faktor, der vielleicht, weil wir jetzt schon so fließend kommen, diese Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich-Sache, ist, dass wahrscheinlich auch, weil eben diese generationale Leiter mehr vorhanden ist, das intellektuelle Milieu viel näher am aktivistischen Milieu ist. Also mein bestes Beispiel ist dafür, ist Philippe Descolard, hat den Stuhl für Anthropologie auf der Académie Française, also der höchste Posten, den du haben kannst in einer universitären Laufbahn in Frankreich, dessen vorletztes Buch hat er geschrieben mit einem bis dato unbekannten Comiczeichner, der in der Saat gewohnt hat, über die Saat. Mhm. Und jetzt soll man sich mal einen deutschsprachigen Prof vorstellen, so einen Elite-Prof, der in eine besetzte Zone geht und mit dort so einem versumperten Besetzer einen Comic macht. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich glaube, das ermöglicht es auch, eine der Differenzen zwischen so Kämpfen wie Hambi, Lützerath, dass da halt dann auch die intellektuelle Klasse, die Wissensproduktion macht, hinkommt, solidarisch ist. Zwei Monate später ist ein Buch bei Folio oder sowas draußen, bei einem großen französischen Verlag, wo sich alle solidarisch erklären und auch schon mit ziemlich guter Theorie entwickeln von, was kann das machen, was erklärt uns das. Hm. Und damit wird das gleich auf so eine Ebene gehoben, wo, glaube ich, die intellektuelle Klasse im Deutschland zu sehr eingehegt ist in ihren eigenen Kleinkriegen auf Universitäten und ihren eigenen Narzissmen, wo das einfach so nicht passiert. Und ich glaube, das ist schon einer der vielen Faktoren, warum so Kämpfe wie um den Hambi, die großartig waren, es nicht schaffen, dieselbe Öffentlichkeit zu kriegen wie in Frankreich.
Hm. Genau. Vielleicht eben ergänzend auch noch, Sepp, ist ja schon eine lange Geschichte in Frankreich, weil ich ein großer Fan von Pierre Bourdieu bin. Der ist ja nicht jetzt linksradikal, sondern so ein linker Sozialdemokrat gewesen. Aber da sieht man eben auch Bilder, Pierre Bourdieu mit dem Megafon bei irgendwelchen Antiglobalisierungsdemos in den 90ern. Ja, mit absoluter Selbstverständlichkeit. Da muss man in Deutschland lange suchen, bis man Leute von diesem Rang, ja, also es gibt natürlich Leute an der Uni in Deutschland, aber sagen wir mal, dass diese Top-Leute, und das ist eine andere Kultur. Und ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Hm. Vielleicht noch ein kleiner Satz zur anderen Kultur, was mich gerade auch extrem fasziniert ist, es ist einfach auch eine andere Kultur, die sich auf eine Revolution als gemeinsame Identität besinnt. Also ich meine, das Nationalsymbol ist die Marianne auf der Barrikade. Hm. Und man feiert wirklich kollektiv unter Französinnen nicht nur die französische Revolution, sondern auch die Resistance und viele von ihnen auch noch die Pariser Kommune von 1870, 71. Und das ist schon so ein anderes Verständnis von, wir haben für Demokratie gekämpft und wir können weiterkämpfen. Und in Deutschland und Österreich ist Demokratie halt das, was die Alliierten uns aufgezwungen haben, nachdem wir zweimal Großmachtfantasien haben, die gescheitert sind. So, das ist schon, glaube ich, was anderes, so auch an kulturellen Imaginären zu arbeiten, was mich auch persönlich immer mehr interessiert, von wie kann man auch das kulturelle Imaginär im deutschsprachigen Raum ändern, dass wir auch Kämpfe hatten, 1848 etc., die man vielleicht auch reclaimen kann von so eine Art von Empowerment. Weil ich merke das schon, dass ich immer so einen Neid habe, wenn ich mit Organizers im französischen Raum rede, die gehen halt irgendwo in die Provinz zu so einem kleinen Widerstand und vernetzen sich mit denen und drei Wochen später sind die halt bei den Südlaufmodern der Terre in so einem hardcore-antikapitalistischen Projekt. Und wenn ich mir vorstelle, in Österreich oder in Deutschland in die Provinz zu gehen und zu sagen, hallo, das ist unser Projekt, die kommen ja mit den Mistgabeln und die jagen uns raus. Also zu sagen, ja cool, wir gehen mit auf die Barrikade. Also da ist schon so ein Imaginär da, was es auch wirklich leichter macht und was viel, viel größer ist als jetzt wir als Aktivisten, sondern das sind teilweise Schichten von Geschichte von Jahrhunderten, die so eine Identität auch bauen, glaube ich.
Ja, voll. Nee, spannend. Ich wollte es eigentlich erst später thematisieren, weil jetzt sind wir mittendrin, die Unterschiede Frankreich-Deutschland und vielleicht auch die Besetzungen hier im deutschsprachigen Raum und die Besetzung in Frankreich. Und das hat natürlich Dimensionen, die über die eigentlichen Besetzungen hinausgehen, ne? Wie halt einen ganzen kulturellen, politischen Kontext, den ihr eben schon angesprochen hast, der krass unterschiedlich ist. Mhm. Das vielleicht nur noch als Ergänzung, wenn wir wirklich auf die autonomen Zonen auf die zu verteidigenden Zonen schauen, dann teilen die ja schon, wenn man sich jetzt zum Beispiel Lützerath anschaut oder auch den Hambacher Forst oder auch jetzt die Wasserbesetzung bei Grünheide, ja, Disrupt Tesla und halt eben die Zona de Fondres in Frankreich, dann teilen die ja den Versuch, staatlich kapitalistische Großprojekte, seien sie fossilistisch oder seien sie irgendwie grünkapitalistisch, zu stoppen, zu verhindern und so weiter. Also das ist ja eine Gemeinsamkeit jetzt über die nationalen Kontexte hinaus. Deswegen hätte mich nochmal interessiert, was macht die Zona de Fondres, dieses Konzept und wie es als Zadismus in Frankreich gelebt wird, was macht das für euch im Unterschied zum deutschsprachigen Raum besonders? Vielleicht ist das ja auch ein Unterschied, wie dort postkapitalistische ökologische Gesellschaft dann auch gelebt wird, ja, wie andere solidarische Gesellschaft in Enns präfiguriert, vorweggenommen wird. Wobei ich möchte jetzt keinen, der da im Hambacher Forst, also ich weiß von den Leuten, dass das auch dort eine Rolle gespielt hat, ja, und auch in Lützerath, ne, eine andere Gesellschaft vorwegzunehmen, dort anders zu leben, hierarchiefrei, Commons organisiert und so weiter. Aber vielleicht gibt es da ja auch qualitative Unterschiede nochmal, von denen sich lernen lässt, also Lessons learned irgendwie, ne, wenn man die besetzten Gebiete hier und dort anschaut. Ja.
Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den ich viel stärker ausgeprägt in Frankreich finde, ist der Aspekt der Subsistenz. Also dass es wirklich auch in Saats und anderen Besetzungen darum geht, sich die Subsistenzmittel wieder zu erobern. Also dass man Landwirtschaft betreibt, um immer mehr unabhängig zu werden von staatlich-kapitalistischen Systemen, dass man aber auch versucht, Bäume zu fällen mit Pferden zum Beispiel. Es gibt in der Saat Notre-Dame-de-Lorne zum Beispiel einen Schmied. Also es wird auch teilweise so altes Handwerk reaktiviert, was wir in so unserer modernen kapitalistischen Komfortblase fast schon verlernt haben, wo wir wissen, sobald wir wirklich loskommen von fossilen Brennstoffen, werden wir die wieder brauchen. Also früher gab es einen Schmied in jedem Dorf und das ist jetzt einfach verloren gegangen und man versucht auch so ein bisschen so dieses Leben im Kollaps schon zu präfigurieren auf diesen Orten. Und eben Landwirtschaft zu haben. Also es wird in der Saat Notre-Dame-de-Lorne oder zum Beispiel auch im Quartier Libre de Lantillière einfach Lebensmittel produziert. Nicht nur für sich selber, um halt unabhängig von Geld letztendlich zu sein, sondern auch um den Widerstand zu nähren. Also gerade die großen Aktionen der Soulève de la Terre, da kommt meistens das Essen einfach wirklich aus der Saat. Das heißt, man muss da nicht Spendenaufrufe machen, ist abhängig von Geld etc., sondern das baut man einfach selber an. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil Subsistenz im deutschsprachigen Raum oft dann mit so einer ganzen Autonomielogik ist, von wir wollen da gar nichts mit zu tun haben. So ein bisschen so Reichsbürgerlogik, würde ich sagen, von wir haben damit gar nichts mehr zu tun. Und das ist wirklich von all diesen Orten, ob das jetzt Longomai ist oder die diversen Saats, da geht es nie um komplette Autonomie. Also nur, dass sie sich abschotten, weil die wissen, wir leben weiter im Kapitalismus und der Kapitalismus ist nicht überkommen, weil wir halt so schön Felder bestellen hier. Aber man versucht halt, möglichst gute Subsistenzmittel herzustellen, um möglichst massive Widerstand sein zu können. Das ist die Perspektive. Also es geht nicht um Abschottung beim Wiederobern von Subsistenzmitteln, sondern eher eine Ermöglichung von besseren, sagen wir mal, revolutionären Lebensweisen. Und das gibt es natürlich in Keimen, auch im deutschsprachigen Raum. Jetzt hier in Wien, wo ich wohne, gab es bei Wiener Neustadt den Fischacker, die haben das sehr versucht. Das waren halt 10 Leute, würde ich sagen. Also es gibt da noch nicht diese Sichtbarkeit. Also ich will jetzt niemanden kritisieren im deutschsprachigen Raum, weil ich glaube nicht, dass die Aktivisten schuld an irgendwas sind, sondern das ist einfach der Medienapparat, die Politik, die Intellektuellen, denen ich da jetzt mehr Schuld zuschreiben würde, etc., die einfach nicht dieselbe Dynamik erlauben wie in Frankreich. So.
Ja, der Aspekt ist interessant mit der Subsistenz. Ich glaube, weil das hast du ja vorhin auch schon gefragt, Lukas, die Bewegungsgeschichte seit den 70ern, da gab es ja dann auch verschiedene Kommunen und Landprojekte. Aber das segelte natürlich unter so, vielleicht teilweise unter einer romantischen Fantasie, zurück zur Natur zum Beispiel, als so ein Stichwort. Ja, das heißt, Entkoppelung raus und so weiter. Man will mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Und das hier scheint ja anders uns gelagert zu sein in der Saat. Tatsächlich, dass man sagt, naja, wenn wir über zukünftige Alternativmodelle sprechen, dann steht natürlich die Frage der Produktion von Lebensmitteln und überhaupt von im weitesten Sinne der Subsistenz ist dann eine ganz zentrale Frage und die können wir nicht auf die Zukunft verschieben. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, andere Erfahrungen zu sammeln, wie man das mit der Ernährungsgeschichte, mit der Subsistenz hinbekommt. Und da müssen wir praktische Erfahrungen sammeln. Wir können das weder verschieben noch auf irgendwelche anderen Leute delegieren. Hm. Das heißt, und dadurch wird, glaube ich, dieser abstrakte Gegensatz von hier ist das System und da ist die Alternative gegen das System, die wird dadurch, glaube ich, so ein bisschen unterlaufen, indem man eben praktische Fantasie versucht zu entwickeln. Und wie gesagt, unser Argument ist ja eben, wie Kieler meinte, nicht jetzt zu sagen, ja, da ist alles ganz toll in Frankreich und hier ist es nicht so toll, sondern eher darauf hinzuweisen, was sind die Bedingungen des Gelingens? Ja, also wodurch könnte das dann erfolgreicher oder besser werden? Und das betrifft sowohl die Ideologieproduktion, aber auch die praktischen Organisationsmodelle, die nicht nur politisch sind, sondern die eben ganz viel mit wie lebt man, wie überlebt man, wie schafft man Subsistenzmittel zu tun hat. Mhm.
Ja, das ist super spannend und es bringt mich vielleicht zu einer neuesten Entwicklung in der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich hatte es eingangs schon angedeutet, es hat jetzt dann im August das erste Kollaps-Camp in Brandenburg stattgefunden. Und das ist ein Teil der Szene, der angesichts von autoritär fossilem Rollback sagt, okay, realistisch gesehen ist der Kampf für Klimaschutz verloren auf eine Art. Und wir müssen jetzt den Kollaps als strategischen Raum ernst nehmen und müssen uns fragen, wie können wir im Kollaps als strategischen Raum ja was gewinnen? Auch alles getrieben von der Idee, im Kollaps Mutual Aid auf eine anarchistische Art füreinander zu leisten. Aber es ist, und das, ich will da jetzt niemanden an den Karren fahren, weil ich es gut finde, dass diese Fragen gestellt werden, aber es scheint mir irgendwie nicht auf dem Level zu sein, wie das in Frankreich der Fall ist. Und das hat mit vielen Faktoren zu tun. Und ihr seid jetzt auch nicht dazu aufgerufen, hier Leute zu blamen oder so. Darum geht es hier gar nicht, ne? Weil es geht hier um eine solidarische Kritik oder konstruktive Kritik und ein Rausschälen von, wo sind da vielleicht Differenzen und nochmal, wo kann man dann vielleicht von den Bewegungen in Frankreich dann auch was lernen. Mhm. Beschäftigt ihr euch mit den Entwicklungen da in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland? Wie blickt ihr da drauf? Vielleicht könnt ihr da mal eure konstruktiv solidarische Kritik mit all eurem Wissen und euren Verbindungen, ja auch persönlichen Verbindungen zu den Bewegungen in Frankreich da mal drauf schildern. Ja.
Ja
ich merke, du musst überlegen kurz, wie du das framest.
Genau. Der Kollaps ist was extrem Hartes zu reflektieren und da muss man durch emotional wirklich sehr, sehr schwierige Sachen durchgehen. Ich finde es total gut, dass das Kollaps-Camp passiert ist. Auch was ich von Genossinnen bisher gehört habe, war das richtig toll. Ich war fast ein bisschen neidisch, dass ich da jetzt nicht hingehen konnte, aus persönlichen Gründen. Es ist total wichtig, dass das passiert. Ich glaube, es ist ein bisschen verspätet im deutschsprachigen Raum. Es gibt im französischen Raum schon einen Wissenschaftszweig, der sich Kollapsologie nennt, der schon so ein bisschen zum alten Hut gehört. Da ist das maßgebliche Buch, glaube ich, 2008 erschienen oder sowas. Und die Kollapsologie-Schiene ist irgendwie so mittlerweile so ein Teil des irgendwie linksautonomen Common Sense, mit dem halt mitdenkt so. Hm. Deswegen würde ich sagen, ein bisschen spitz formuliert, manche Sachen, die eher unangenehm sind, gerade am deutschsprachigen Start- und Kollaps-Diskurs, würde ich als ein Symptom von dessen Jungheit beschreiben. Also das ist halt wirklich ein harter Prozess und dann, man muss sich von vielen Idealen verabschieden, das ist super schwierig und dann kommt man da irgendwie durch die erste Depression durch und dann, weil man vielleicht schon bekannt ist, stellt man sich hin und sagt, ich habe schon alle Trauerarbeit bewältigt und ihr seid alle Vollidioten und es kann passieren, dass man vielleicht dann auch durch diese emotionale Arbeit so mitgenommen ist, dass man vielleicht teilweise öffentliche Statements hält, die für eine größere Bewegung noch unproduktiv sind, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen auch da den Raum in der Linken haben, diese Sachen auszuhalten und den Prozess durchzuführen. Ich glaube, die Sachen, die da jetzt am Kollaps-Camp passiert sind, ich habe mir das relativ genau angehört von Leuten, die ich kenne, die dort waren, klingt super wichtig. Von eben Stop the Bleed über die ganzen Fragen von, wie gehen wir mit Faschos um, aber auch wie funkt man und so. Also ich fand das super toll, wäre auch gern dabei gewesen. Und es ist wichtig, dass dieser Prozess auch im deutschsprachigen Raum endlich passiert. Ich glaube tatsächlich, dass gerade so die Saatbewegung da durch viele verschiedene glückliche Umstände eigentlich in derselben Kerbe ist. So. Und ich glaube, ich habe mich übers Kollaps-Camp mit Genossinnen in der Saat, also mit Jay Jordan und Isabel Fremont, die auch
viele Leute, die im Collapse Camp involviert sind, gut kennen und bewusst nicht hingefahren sind. Ich habe mit denen relativ lang darüber geredet und besonders Isa hat mittlerweile den Punkt, dass sie sich nicht sicher sind, ob der Kollaps wirklich eine mobilisierende Kraft hat, auf die wir setzen sollen. Ohne den Kollaps zu negieren, eine Mobilisierung über den Kollaps, hat sie zumindest gesagt, fragt sie halt, wo führt das wirklich hin? Es führt in einen Defätismus, es führt in eine Klein-Klein-Logik leicht, teilweise zu politischen Haltungen führt, die ich zwar emotional total verstehe, wo aber dann doch irgendwann die Frage ist, wo sind wir denn jetzt da noch links, wenn wir einen Bunker bauen wollen und uns dort bewaffnen und dann noch ein paar Leuten halt helfen, die nicht weiße Hautfarbe haben, ist ein bisschen überspitzt formuliert so, sondern es ist, glaube ich, schon auch wichtig, auch im Kollaps, in den immer noch gigantischen Freiräumen, die wir haben, weil wir leben immer noch in diesem krassen Luxuskapitalismus, auch die globale Sphäre nicht zu vergessen und auch weiterhin gegen Bolloré, also eben den Peter Thiel Frankreichs zu kämpfen oder für eine Reichensteuer, auch wenn wir wissen, dass dieses System vielleicht kollabiert, noch sind wir nicht im Kollaps. Und ich habe die Angst, dass wenn man sich zu sehr auf den Kollaps fokussiert, besonders in so einer eher frühen Verarbeitungsphase, dann kommt man halt eher so in Mad Max-Fantasien, wo alles Krieg gegen aller ist, so, was nicht der Realität entspricht und wo man sich auch seinen eigenen Handlungsraum unfreiwillig minimiert, wo man eigentlich noch mehr handeln könnte. Mhm. Uff, das war schwer.
Nein, ich möchte vielleicht nur kurz ergänzen. Also mir ist es eher, also ich denke in Frankreich, dieser Begriff Kollapsologie ist ja gerade dann der Versuch, diesen Untergang oder diesen Kollaps zu entmystifizieren und ihm gerade diese dystopisch-katastrophistischen, apokalyptischen Dimensionen eigentlich zu entziehen, ja, und eher eine Art Nüchternheit zu erzeugen. Und ich glaube, da ist es vielleicht in Deutschland das Problem, dass es mentalitätsmäßig, kulturgeschichtlich hier so eine Lust am Untergang gibt. Ja? Und das ist wahrscheinlich ein Dämon, der hier einfach rumgeistert im deutschen spirituellen Raum. Ja, es ist so eine Art suizidale Fantasie und man will der sein, der immer schon Recht hatte oder Recht gehabt hatte. Und so, und da sehe ich, ja, also ich weiß nicht, für mich hört sich das eher dystopisch und leicht gefährlich unproduktiv an. Generell, das ist ja ein wichtiger Ausgangspunkt unserer Arbeit, ist ja, dass man sich als intellektuelle Person, als Theoretikerin fragen muss, naja, was machen wir? Welchen Vibe produzieren wir? Welchen Vorschlag produzieren wir? Also was ist die performative Geste eines Buches oder eines theoretischen Beitrags oder politischen. Und ich glaube, da braucht man ein sehr hohes Bewusstsein heute. Ja, also was willst du damit erreichen? Und ich verstehe immer weniger Leute, ja, denen es, und es ist gerade in der Tradition, wo ich ursprünglich herkomme, also ältere Frankfurter Schule, die eher noch treu zum Marxismus sind, da bin ich einfach, ich verstehe das immer weniger. Also was für einen Bedarf wir haben, noch zum 100. Mal nochmal zu erklären, warum Marx recht hatte. Ja, und warum diese Kapitalismus-Theorie richtig ist, selbst wenn es objektiv stimmen sollte. Aber ich verstehe nicht, warum sollte man das noch tun heute? Ja, also was ist dein Vorschlag? Ich frage dann immer, ja, selbst wenn du recht hättest, aber was haben wir damit gewonnen? Und deswegen ist dieser praktische Impuls, den ich als Ideologieproduzentin habe, als intellektuelle Figur, der ist eben wichtig. Genau die Qualität dessen, was du sagst. Ja, was schlägst du eigentlich vor?
Ja, und ich glaube, vielleicht nochmal auch zur Trauerarbeit, um den Kollaps zurückzukommen. Diese Mentalität von das einfach nochmal richtig fertig machen und dann geht's weiter, sehe ich auch eben in dieser Kollapsdebatte, weil es wird dann halt eben oft gesagt, ja, wir müssen betrauern, dass wir eben nicht die Klimaziele erreichen etc. und dass das Schlimmste nicht mehr zu verhindern ist etc. Und es wird dann so oft dargestellt in so einer meiner Meinung nach zu einfachen Analogie zur Trauerarbeit gegenüber einer verstorbenen Person, von man muss durch die Trauerphasen durchgehen und dann kann ich wieder handeln. Und dasselbe wird im Klimakollaps so ein bisschen gesagt. Und das finde ich einfach eine falsche Analogie, weil die Leiche gibt es noch nicht. Wir stechen weit auf diesen halblebendigen Leichenkörper ein und sagen, ich kann jetzt die Trauerarbeit beenden. Also da muss man, finde ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Also man kann nicht Trauerarbeit beenden. Und da gibt es eben Positionen, die sagen, ich habe jetzt alles betraut, jetzt kann ich wieder handeln, wo eine Art Selbstgerechtigkeit draus kommt, die gefährlich ist, weil sie autoritäre Züge annehmen kann.
Ja, ich sag mal, was für mich hier bezeichnend ist für die Situation hier in Deutschland, ist, dass sich so jemand wie Tatjana Müller, über den wir obviously gesprochen haben, und eine Ines Schwertner, Linken-Vorsitzende, dass die sich nicht viel zu sagen haben, dass wir jetzt in Team Kollaps und Team Klimapopulismus sprechen, so whatever the reasons, ja, für diese ja, Trennung der Welten. Aber im Ergebnis, so ein klein können wir uns, glaube ich, nicht leisten, angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen und der Faschismusgefahr. Mhm. Die Dringlichkeit, finde ich, die macht es einfach nötig, dass wir irgendwie zu so einem Common Sense kommen, ne? Also gegen den Kollaps zu kämpfen, im Kollaps auch zu kämpfen, für die beste aller Zukünfte einfach so. Und ja. Genau, und da vielleicht auch zu sehen, okay, manche haben unterschiedliche Schwerpunkte, Herangehensweisen, aber wir können uns aufeinander beziehen, haben vielleicht auch einen gemeinsamen Kern in Vergesellschaftung, Demokratisierung, Kommunisierung. Ich meine, sowas wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin ist aus dem Reformismus kommend, das Recht herausfordern, ja so ein bisschen der Versuch, Berlin zu einer Zona de Fondre zu machen gegen Profitmaximierung. Diese Verbindung über wichtige Differenzen hinweg, das braucht es, glaube ich, angesichts der Dringlichkeit der Situation. Ja.
Man neigt, finde ich, oft dazu, und so ging es uns auch bei Buchpräsentationen, dass man halt dann in linken Kreisen in Zukunft, ihr macht das oder das ist falsch, weil wir müssen alle in die Gewerkschaften gehen oder wir müssen alle in die Parteien gehen oder sowas. Und unsere Haltung ist halt so, bitte macht doch jede Person, was sie glaubt, am besten zu können. Und sehen wir so eine eben Solidarität über unsere Diversität an. Weil es gibt verschiedene Habitus, es gibt verschiedene Gepflogenheiten. Also ich weiß von meinem eher gut bürgerlichen Sozialisation in der Gewerkschaft komme ich nicht weit mit den Leuten. Also einfach, ich kann nicht Dialekt reden. Das geht in Österreich einfach nicht, wenn du in eine Gewerkschaft gehst. So. Hm. Das heißt, ich kann nur in gewissen Kreisen organisieren. Anderen geht es in anderen Kreisen und so. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch unsere Diversität wahrzunehmen und solidarisch zu sehen, nicht auszuschließen, dass nur, weil wir jetzt hier für ein eher landwirtschaftlich organisiertes Besetzungsprojekt sind, dass das nicht heißt, dass wir, was Tobi Rossweg in Wolfsburg macht, toll ist, oder dass die Besetzung von GKN in Florenz, eine Besetzung einer Autofabrik, wo die Arbeiterinnen die Produktion von Maserati Einzelteilen auf Solarpanels und Lastenräder umgestellt haben. Das sind alles super tolle Projekte und man sollte die als Teil eines Kampfs verstehen und nicht gegeneinander ausspielen. Hm. Aber um nur ein Beispiel zu geben, was ich gerade selber erfahren habe, weil ich habe gerade im August einen Workshop zu postfossiler Mobilität in der Saat Notre-Dame de Lande gehalten, wo wir uns ein bisschen gefragt haben von, wie können wir uns anders bewegen? Weil es gibt immer noch zu viele Autos in der Saat, weil es ist ländlich und wenn man dann mal ins Dorf muss, fährt man mit dem Auto. Viele zumindest. Es gibt auch Leute, die mit dem Fahrrad fahren, etc.
Bestellt ein paar Lastenräder bei GKN.
Genau. Genau das. Und wir sind genau dahin gekommen. Das haben wir einfach noch nicht. Wir haben noch nicht die Macht. Also wenn eine Autofabrik neben der Saat wäre, könnten wir versuchen, die zu besetzen. Dort sind die Produktionsmittel, die wir wiedererobern könnten und sagen, was bauen wir jetzt mit diesen Produktionsmitteln, um Mobilität besser zu managen in der Saat. Aber das schaffen wir nicht auf einem kleinen Sumpfgelände mit ein paar Feldern. Dafür brauchen wir mehr. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine gute Schnittstelle, wo sich so eine Verbindung einfach ergibt, wenn man sieht, wir würden uns eigentlich gerne von der Mobilität, was das so mein anderes Thema zurzeit ist, befreien, dann müssen wir aber auch noch was anderes besetzen. Und ich glaube, diese Verbindungen tun sich an solchen konkreten Problemen immer am besten illustrieren lassen.
So. Ja, genau.
Genau, weil Mobilität ist halt nicht nur, jeder schraubt sich sein Fahrrad zusammen, das ist halt leider echt zu Fahrt, sondern es gibt tolle Fabriken, mit denen kann man auch tolle Sachen bauen. Mit denen wird aber einfach de facto nur Scheiße gebaut, die uns weit in die ökologische Katastrophe fahren, weil das halt Verbrennermotoren mit viel zu viel PS sind und viel zu viel Gewicht und nicht coole Lastenräder zum Beispiel.
Ja, genau. Vielleicht so eine Art Meta-Antwort, weil wir können natürlich beschreiben, warum Bündnisse bisher nicht so gut geklappt haben. Wir können es historisch rekonstruieren, ideologische, historische, andere Faktoren. Und die andere Perspektive wäre eben, die Frage genau umzudrehen, zu sagen, nicht, wir wollen jetzt nicht mehr rausfrickeln und rauskriegen, ja, aber warum hakt es, warum verstehen sich die Milieus nicht, sondern was können wir tun und wie sollten wir sprechen und was für Modelle können wir vorschlagen, damit es Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Milieus gibt. Und das ist zugleich jetzt eine originäre hegemoniale oder ideologische Arbeit, dass wir Denkmodelle dafür vorschlagen müssen. Aber das hat natürlich sehr, sehr viel auch, genauso wie bei der Subsistenz, bei der Frage, was ist man, hat es damit zu tun, wie leben die Leute? Und das eigentliche Problem für diese Unverträglichkeit von so Milieus ist natürlich, sind halt die konkreten Lebensformen. Deswegen ist ein zentraler Vorschlag, den wir in dem Buch ja machen, dass wir sagen, das Modell, was man von der Saat ausgehend vorschlägt, ist, wir drehen den Begriff der Förderung oder wir erfinden einen Begriff der notwendigen Förderung von Care-Arbeit, von gesellschaftlich gemeinwohlspezifischer Care-Arbeit, ökologischer, sozialer. Mhm. Und unser Modell ist die Subventionierung dieser Arbeit im großen Stil. Das ist sozusagen eine neue Förderinfrastruktur der Gesellschaft, ähnlich wie bei Familienpolitik oder anderen Modellen. Und es ist ein ganz klares Reformprojekt. Und damit, wenn ich so etwas vorschlage, habe ich natürlich automatisch schon im Kopf, ich will materielle Subsistenz für Aktivistinnen und Aktivisten erreichen. Aber um das zu erreichen, muss ich de facto eine Allianz zu anderen Akteurinnen und Akteuren in den Parteien, in den Medien und so weiter herstellen, weil ich so über die Erregung einer kulturellen Hegemonie streiten will und weil ich sozusagen ein Gesetz vorschlagen will, was von irgendeinem Parlament irgendwo beschlossen werden muss. Das heißt, es reicht nicht nur zu sagen, ja, ich bin gegen ideologische Reinheitsgebote und gegen die Vermischung von Milieus, sondern ich muss mir gesetzgeberische Projekte ausdenken, die dann man per Volksabstimmung oder wie auch immer durchsetzt, die dann, wo dann praktisch alle diese Leute eben zusammenarbeiten müssen. Ja, aber deswegen ist, glaube ich, diese Hypothese, wir müssen uns wir müssen Vorschläge erarbeiten, wie aktivistische Arbeit einfach auch finanzierbar und lebbar sein wird für immer mehr Menschen. Ja, und dann haben wir de facto auch ein breiteres Bündnis durch die Hintertüre eigentlich. Mhm.
Genau, und ich glaube, da ist das Konzept des Eigentums wirklich, glaube ich, ein ganz zentrales, was auch ganz viele Kämpfe verbinden kann. Also wo du vorher gefragt hast, was ist der Kern von diesen ganzen diversen Kämpfen? Und da kommt vielleicht auch dann dieser Dualismus zwischen eben Bewegung und Staat oder sowas ein bisschen zum Erliegen. Also wir haben schon über DEW Enteignen geredet. Das ist auch der Versuch des Hacks des quasi staatlichen Apparats, genauso wie die Sadistinnen in Notre-Dame-de-Lande verhandeln und versuchen, ein Commonrecht, ein Eigentumsrecht aus Common zu erreichen. Und ich glaube, dass sich da wirklich sehr viele Verbindungen bauen lassen, wenn die Linke loskommt von ihrer Fetischisierung einer bestimmten Klasse, die ja teilweise immer noch passiert, sondern dass man eher zurückkommt zu dieser Eigentumsfrage und fragt, was ist Eigentum? Und dann da kommt man auch wieder in die klassischen marxistischen Register von, wer besitzt die Fabrik? Können das die ArbeiterInnen besitzen? Aber auch, wer besitzt die Zone bei Notre-Dame-de-Lande? Können das die Leute, die dort leben, besitzen? Wer besitzt die Häuser? Können das die Leute im Common besitzen, die da drin leben? Und ich glaube auch, dass sich sogar über den Eigentumsbegriff sehr gute Perspektiven und Allianzen bauen lassen zu queer-feministischen und dekolonialen Themen, weil auch das sind Themen des Eigentums letztendlich. Also weiblich sozialisierte Personen wurden rechtlich lange als Eigentum ihres Mannes begriffen, genauso wie weiße Personen sich in Wahnvorstellungen begeben haben, dass sie andere, oft schwarze Personen besitzen können. Und ich glaube, viele von Anti-Ra und feministischen Fragen sind auch Arbeiten mit diesen Überbleibseln dieser Eigentumsfantasien von einer weißen patriarchalen Elite. Und ich glaube, da lassen sich wirklich viele Schnittstellen hinbauen, wenn man so eine Linke um eine neue Verhandlung des Eigentumsbegriffs versucht zu skizzieren, wo auch viel Durchlässigkeiten in alle möglichen Richtungen von Apparaten, Verwaltungen etc. da sind und wo auch schon coole Sachen passieren. Mhm.
Genau, ihr beiden, wir könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weiter quatschen, aber wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, deshalb nur zum Ausblick. Mich hätte dann noch interessiert, wie für euch die Zona de Fondre, alles, was damit verbunden ist, wie das auch unseren gelähmten Demokratien neues Leben einhauchen könnte. Ja. Also ich meine, eure Fernvision ist natürlich eine ziemlich utopische von miteinander verbundenen Commons, sei es auf dem Land oder in der Stadt, die sich so föderalistisch zu einer Weltkommune verbinden. So, aber auch unmittelbar steht die Zona de Fondre für Basisdemokratie und Wirtschaftsdemokratie, für eine Demokratie, die bewahrt, was an der liberalen Demokratie bewahrenswert ist, aber auch eben darüber hinausgeht, wo diese zu kurz greift. So.
Ja.
Hätte mich interessiert, wie blickt ihr da gerade auf die Krise der Demokratie, der liberalen Demokratie und was ist da für euch das Potenzial der Idee und Praktik der Zona de Fondre?
Ja, also ich denke, die eigentliche Idee unseres Buches oder eine der zentralen Ideen des Buches ist eben, wir wollen raus aus der dichotomen Gegenüberstellung von Staat und Bewegung und aus dieser rein antistaatlichen Logik von Protestbewegungen der radikaleren Art und wollen da eine Synthese vorschlagen. Und der eine der Pointen besteht natürlich darin zu sagen, wir zielen auf eine Innovation der repräsentativen Demokratie, auf eine Erweiterung des Demokratiebegriffs ab. Das ist die eigentliche Pointe. Und durch solche gelungenen Protestbewegungen könnte diese Innovation plausibel gemacht werden. Dass sie, also getreu dem Motto von Marx, von der wirklichen Bewegung ausgehen, also von wirklichen Beispielen ausgehen, zu fragen, ja, was ist da was könnte man daraus lernen? Hier kann man daraus lernen, einen anderen Eigentumsbegriff, daran wird ja schon gearbeitet, in Verhandlungen mit den dortigen Besetzerinnen und Besetzern. Das heißt, wir erfinden einen neuen Eigentumsbegriff, und können den möglicherweise partiell implementieren im Hinterkopf, dass der nicht nur jetzt dort in der Saat Notre-Dame-des-Landes, sondern auch an sehr, sehr vielen anderen Orten ausprobiert werden kann. Das ist das eine Innovationspotenzial. Und das andere, ein anderes Innovationspotenzial ist, würde sich darauf beziehen, auf den Begriff der Arbeit, dass wir eben sagen, die Leute, die Protestarbeit machen und die bei solchen Besetzungen mitmachen und die dauerhaft dort leben und etwas Neues ausprobieren, leisten gesellschaftlich relevante Arbeit. Und wir arbeiten mit konkreten Beispielen, wie man den Primat der Lohnarbeit erschüttern und überwinden kann, indem wir sagen, hier wird wichtige gesellschaftlich produktive für die Zukunft des Planeten und der Menschheit produktive Arbeit geleistet. Und die muss irgendwie anerkannt werden. Die darf nicht nur nicht bekämpft werden, sondern sie sollte gefördert werden. Und das ist, glaube ich, eine eminente Innovation des Staates, weil man bisher davon ausgeht, naja, unser System ist letztlich ein System einer Lohnarbeitsgesellschaft und wir fördern nur alles, alle gesellschaftlichen Vorkehrungen sind darauf ausgerichtet, dass Leute diesen Typ von Arbeit, von bezahlter Arbeit verrichten können. Und das wäre eine Art Switch, wo wir dann sagen, nein, unsere Aufgabe für ein zukunftsfähiges Gesellschaftssystem wird sein, raus uns aus dieser Fixierung aus Lohnarbeit zu bewegen und andere Modelle des Arbeitens und des Miteinanderlebens zu fördern und das ganz klar in eine neue Subventionsarchitektur zu packen. Das, glaube ich, ist, sagen wir mal, ein zentraler Vorschlag, wie man innovativ diesen Staatsbegriff nicht ablehnen und auch nicht komplett überwinden kann, aber ihn zivilisieren, ihn demokratisieren kann.
Da kann ich noch was zum Demokratiebegriff sagen, weil wir ja wirklich in diesem Stadion sind, wo alle irgendwie, die sich als bürgerliche Mitte bezeichnen, auch wenn diese Mitte immer mehr nach rechts zu immer hasserfüllteren Politiken gegenüber Refugees etc. neigt, dass die alle die Demokratie verteidigen wollen, ohne echt zu wissen, was das ist. Und ich glaube da, dass uns da gerade wirklich Bewegungen, die auch diesen wunderschönen Slogan haben, this is what democracy looks like, zeigen können, dass Demokratie halt nicht nur ist, alle 4 Jahre ein Kreuzerwo zu machen, nachdem du 2 Monate mit dich blöd anlächelnden Gesichtern überall in der Straße auf Werbeplakaten torpediert wurdest. Und ich finde es auch wirklich einen Hohn an der Gesellschaft, dass man glaubt, Menschen sind so einfach runterzubrechen, dass sie mit einem Kreuz über Steuerpolitik, über Genderpolitik, über Umweltpolitik, über Außenpolitik etc. etc., als ob da ein Kreuz das repräsentieren würde. Also ich meine, wir sind ja viel komplexer und zu vielen Sachen wollen wir vielleicht auch gar keine Meinung haben oder müssten erst mit Leuten reden darüber. Und gerade Bewegungen zeigen da eben, wenn man zusammenkommt in General Assemblies und darüber redet, findet man oft auch einen Konsens, wo davor extreme Gräben da waren. Und es gibt ja mittlerweile auch einige staatliche Versuche, die dieses ungeheure Potenzial erkennen und auch versuchen, in Wert zu setzen durch Bürgerinnenräte, wie sie teilweise in ostdeutschen Kommunen passieren. Der Klimarat in Österreich war auch so ein Versuch, der dann nicht rechtlich bindend wurde. In Irland ist dasselbe mit Abtreibungsrechten geschehen. Also da gibt es ja schon diverse Versuche, wo man zeigt, Demokratie kann viel besser umgehen mit den gigantischen Problemen, die wir haben, wenn Leute sich halt selbst ermächtigen und gemeinsam teilweise von Expertinnen beratet, sich beraten können von wie kommen wir über unsere Differenzen auch hinweg so. Und der aktuelle Apparat spielt halt nur diese Differenzen in immer größer werdenden Extremen gegeneinander aus. Und es wird auch immer mehr so ein mediales Spektakel. Also es geilen sich ja auch irgendwie alle darauf aus, an, wie krass verrückt Trump ist oder Alice Weigel etc. Und ich glaube wirklich, wir müssen uns da die Formfrage stellen. Ich glaube, dass diese Form von Demokratie-Light oder repräsentativer Demokratie, wo die Leute eh nur mehr sagen, die da oben bestimmen eh nur, was sie wollen, was ja wirklich leider auch viel zu oft stimmt, das produziert auch gewisse Ergebnisse eines immer schlimmeren Frusts, der zu immer krasseren Faschistisierungen gelingt. Und da müsste man wirklich einfach mal wirklich mehr Demokratie ermöglichen und nicht nur sagen, wir verteidigen die Demokratie. Und unter anderem tun da eben so große Bewegungen wie Notre-Dame-des-Landes, wie Lützerath auch zeigen, von da erheben sich Leute. Was ist, wenn wir diesen 50.000 Leuten, die im Jänner in Lützerath im Matsch standen, auch irgendeine demokratische Stimme geben? Weil deren Level an Engagement ist um einiges größer als vor Leuten, die vor 3 Jahren mal CDU in Nordrhein-Westfalen gewählt haben. Das ist um einiges größeres demokratisches Engagement, wenn ich eben Jänner in den Schlamm gehe. Und wie können wir demokratische Institutionen, Mechanismen schaffen, die darauf eingehen? Dass Leute, die sich so stark caren, also sich Sorge leisten, auch wirklich eine Stimme bekommen.
Mhm. Genau, und an der Stelle vielleicht, das ist so ein bisschen, wir beschreiben es in dem Buch, aber da bin ich mehr Fan als Kilian. Also ich, das betrifft dann natürlich auch die Debatte, ob man nicht nur auf Landesebene, wie jetzt in Berlin zum Beispiel, bei den Volksentscheiden, die du schon angesprochen hast, Lukas, sondern ob man nicht auch auf Bundesebene mit basisdemokratischen Elementen arbeiten sollte. Das ist in Deutschland eine schwierige Debatte, weil sie eben von rechts gekapert wurde, ja, weil die AfD das sehr prominent im Wahlprogramm hat. Deswegen haben unglaublich viele Leute Angst vor dieser Diskussion. Und also ich persönlich würde sehr stark dafür plädieren, diese Debatte, indem man sie verknüpft mit gesellschaftlich relevanten Anliegen, stärker zu machen.
Ja, die Linkspartei plädiert für Volksentscheide auf Bundesebene und die Grünen nicht, nicht mehr. Die haben das mal im Programm gehabt.
Hatten es, ja, genau. Das ist eben eine interessante Konstellation, dass quasi eine gleich große, sehr, sehr große Mehrheit der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung in Umfragen für die Einführung, also die ja verfassungsmäßig wäre, man müsste es nur machen, von basisdemokratischen Elementen wäre und die exakt gleiche, sehr, sehr große Mehrheit der Parteipolitikerinnen und der Wissenschaftlerinnen in Deutschland dagegen sind. Was natürlich ein interessanter Punkt ist eigentlich. Demokratietheoretisch bemerkenswerter Punkt. Ja.
Ja, also Demokratiemüdigkeit ist eigentlich eher die Müdigkeit von Leuten in etablierten Positionen, sich Systeme anders vorzustellen, als sie zurzeit sind, glaube ich. Also, dass die Leute nicht wählen wollen. Also,
Ja, Kilian und Michael, ich möchte euch vielmals danken, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Ich fand es sehr spannend, habe sehr viel gelernt, das mit den Leuten draußen auch so gehen. Danke euch.
Super, danke.
Herzlichen Dank, hat super Spaß gemacht.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Kilian Jörg und Michael Hirsch. Wenn ihr euch für die beiden oder ihr Buch Durchlöchert den Status Quo interessiert, schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.